Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson.
Mein Name ist Carlos Galante.
Und willkommen zu einer wieder exklusiven Folge, weil ich weiß gar nicht, warum sie exklusiv ist, aber wir sagen es.
Kann man immer sagen, wenn irgendwas anders ist.
Exklusiv für euch und für alle anderen. Also es ist gar nicht so exklusiv, aber es ist wieder eine Remote-Folge, was für euch scheißegal ist, es ändert gar nichts, aber irgendwie sicherheitshalber, ich weiß gar nicht warum, sage ich es gerade.
Ja, weil du mich gerade nicht siehst, weil ich dein Gesicht nicht sehe, du siehst mein Gesicht nicht, ich sehe hier einfach eine Tonspur. Das stimmt,
ungewohnt, aber es tut auch ab und zu gut.
Ja, ich habe also gerade gesagt, das ist exklusiv, inklusiv, ist mir irgendwie aufgefallen, irgendwie, das sind ja gegensätzliche Wörter, also sie bedeuten ja genau das Gegenteil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind beide positiv besetzt. Also man denkt sich immer, geil, das ist geil, exklusiv, und man würde genau dasselbe denken, geil, das ist inklusiv.
Ah,
das ist inklusive das und so, oh, das ist exklusiv das. Es ist irgendwie immer geil, diese Wörter zu sehen. Werden immer positiv benutzt.
Stimmt. Also dann könnte man auch vielleicht das verbinden und sagen, inklusive dieser Sache ist diese Sache exklusiv.
Ah, okay. Bei uns gibt es exklusiv das und das inklusiv.
Genau. Bei uns gibt es exklusiv diese Folge und inklusiv ist dieses lange Intro. Ja, keine Ahnung, ey.
Dieses quälende Intro.
Ja, dieses quälende Intro, ey. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht 50% unserer hier Hörerschaft verloren, Alter, an diesem
das
Punkt.
Gucken wir uns später nach.
Aber, ey. Ganz kleine Sache, irgendwie voll witzig, weil ich glaube, ich habe schon vor 2 Wochen dazu erzählt, hier Daniels Kaffeeabenteuer. Mhm. Aber ich hatte ja von
du hast es gerade selber so gemünzt. Du hast dir selber eine Überschrift ausgedacht. So, ja, das ist ja so Daniels Kaffeeabenteuer. So, niemand kennt das als so ein Begriff.
Ja, ich habe ja immer wieder irgendwelche Gastro-Erlebnisse oder so, und das gehört irgendwie dazu. Weil ich hatte vor 2 Wochen auch davon erzählt, ich habe irgendwie ein neues Café so entdeckt, und die machen auch wirklich eigentlich ganz guten Kaffee. Und da war eine, die war neu in dem Laden. Ich kannte sie nicht. Also eine Barista, ja. Und ich glaube, die spricht kein Deutsch, aber die ist quasi eine weiße Ausländerin. Einfach nur, das ist ja auch interessant, dieser Unterschied. Es gibt ja Ausländer und dann gibt es Expats. Und Expats sind irgendwie so diese Luxus-Ausländer, weißt du, wo man sich freut.
Total.
So, wow, krass, die sind hier, die bringen Kultur rein, die versuchen was zu lernen, lass sie in Ruhe, so, weißt du.
Total. Weißt du, was ich eigentlich da interessant finde? Der Fall, wenn ein zum Beispiel irgendwie ein Afghaner oder ein Iraner oder was weiß ich, einfach sozusagen Südländer, als Expat, also wenn der Amerikaner ist und dann aber in Deutschland, also wo steht er dann? Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
stimmt.
Seine Eltern waren die normalen Ausländer in den USA, jetzt kommt er als Expat nach Deutschland, wird aber hier, wo passt er rein, wie wird er wahrgenommen, wie sieht sein Leben aus?
Stimmt, nee, aber stimmt,
wo ist
er
seine Kategorie?
Auf der Ausländerskala, ja genau.
Ja, das ist total, das ist verwirrend. Das ist,
ja, ich würde sagen, er ist, ja, ich weiß gar nicht, er ist so 3 Flüchtlinge wert. Scheiße.
Nein, also sozusagen, ich glaube, auf der Richterskala steht er ja sozusagen über Flüchtling. Und über Berliner Türken, also über richtige Ausländer, also sozusagen deutsche Ausländer, weil er ist ein Expat, das ist schon nochmal besser. Aber unter den Expats, das wäre so meine erste Vermutung.
Okay. Ja, ich glaube, nach diesen ganzen Einschätzungen können wir sagen, ob es Cancel Culture gibt oder nicht. Ja. Also, das müssen wir mal schauen, ob wir daran glauben oder nicht.
Ich glaube, nach diesen Einschätzungen kriegen wir eine Sendung beim WDR. Direkt.
Ja, können wir schauen. Ja, dann genau, später noch dazu mehr, Alter, zum WDR. Erstmal, genau. Und ja, sie hatte ja beim letzten Mal einfach mal, ich habe gesagt, so Espresso Macchiato, und da hat sie da einfach so 2 Liter Milch reingeschüttet, Alter. So richtig gut gemeint im Endeffekt. Also, und da habe ich ja gesagt, so netterweise, so, hey, es wäre cool, wenn du den nochmal neu machen könntest, weil da ist gerade viel zu viel Milch. So.
Aber auf Englisch.
Da waren wir uns ja beide einig. Ja, genau. Ich habe einfach nur gesagt, so, less milk. Nein, aber ich habe einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich habe einfach gesagt, so, ja, also, could you do this again, but with less milk? Nein, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Yeah. Aber auf jeden Fall hat sie es gemacht, und es war ja, da waren wir uns beide einig, so, hey, so, man sollte das bekommen, wofür man gezahlt hat. Außerdem ist es besser auch für die nächsten Kunden, dass man denen dieses Feedback gegeben hat, richtig?
Ja. Yeah.
Und heute komme ich in den Laden, da ist der Italiener, ich freue mich. Ich denke mir so, ah, okay, cool, ja, jetzt macht er wieder meinen Kaffee, er macht das richtig.
Okay, sie hat ihm was erzählt.
Nee. Und dann sagt er es ihr nach hinten so, hier, also doppelter Espresso Macchiato hat er ihr so nach hinten gesagt. Und ich dachte mir, ach du Kacke, und ich bin jetzt gespannt, ob sie das aus diesem Fehler gelernt hat oder nicht. Und ich dachte so, erinnert sie sich noch an mich? Weil, ja, keine Ahnung, das könnte man sich dran erinnern.
Weißt du überschätzt dich, glaube ich. Ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass du dich überschätzt.
Ja, ich glaube auch. Und dann macht sie den Kaffee und yo, Alter, was soll ich sagen? Also ich glaube, sie hat mit sich selbst dieses Spiel gespielt, so wie viel Inhalt bekomme ich in diese Tasse im Endeffekt. Es war wieder komplett voll und es war dann voll der komische Moment, weil diese gleiche Sache passiert, bloß dass ihr Chef noch in dem Raum ist und es war mir wirklich zu unangenehm, das vor ihm ihr zu sagen oder auch dem Chef.
Yeah.
Also stell dir vor, ich würde das so wie in Dubai, wie man da halt so zum Beispiel so zu Frauen spricht, einfach über Männer. Also weißt du, wenn da die Frau noch im Raum ist, dann spricht man trotzdem dem Mann an. Also stell dir vor, ich würde den Chef angucken, sie steht währenddessen so daneben, hat mir gerade den Kaffee gegeben und ich sage so, sie hat mir gerade zu viel Milch eingegossen oder was auch immer. Aber das konnte ich wirklich nicht übers Herz bringen. Ja, wirklich. Aber ohne Scheiße, ich konnte es wirklich nicht übers Herz bringen und ihr da irgendwie was sagen. Das war mir zu unangenehm. Ich habe es einfach hingenommen diese extra Milch getrunken.
Ja.
Das war so eine schlimme Sache.
Das wäre richtig unangenehm, wenn du sozusagen so ihn mit ihm so kodiert ihn angeschaut hättest und so und dann so und dann versucht hättest, keine Ahnung.
Ja.
Wohin ich damit wollte.
Nee, aber ich weiß, was du meinst, wenn ich mir einfach so kodiere so oder was auch immer, oder es richtig unangenehm eklig mache oder so vor ihm auch nochmal so ihr sage so, ach schon wieder, ich habe ja vor 2 Wochen, so wie ich es auch im Podcast erzählt habe, auch so diesen Podcast nochmal. Ja, aber keine Ahnung, ja, ich habe es dann getrunken.
Ja, so hast du den akzeptiert aus Rücksicht auf ihre Karriere in dem Laden.
Ja, tatsächlich, weil ich dachte mir, diese Experts, die haben es in Deutschland nicht so leicht.
Ja. Yeah. Ja gut, gerade in Corona-Zeiten ist vielleicht so ein Job wirklich schwer und schwierig zu halten.
Mhm. Aber vielleicht können wir uns jetzt von diesem Thema zu dem WDR-Thema entlanghangeln. Das ist das WDR-Thema ist jetzt auch
für mich gar nicht so groß, aber als gedacht.
Ja, aber es ist witzig, weil ich bin dann rausgelaufen mit diesen 2 Tonnen Kaffee, 2 Liter Kaffee.
Aber das hattest du auf Insta gepostet, oder?
Das
sah einfach aus wie ein Cappuccino. Ich meine, so ein.
Ja, das war so mehr oder weniger so ein Latte Macchiato dann, also plötzlich.
Ja, genau,
aber ich wollte ungefähr ein Drittel davon. Aber es ist jetzt fuck it, aber also, keine Ahnung, ich möchte mich jetzt nicht zu sehr beschweren, aber ist ja klar. Aber egal, scheiß drauf, ich laufe auf jeden Fall weiter. Und da war dann irgendwie so ein hipper Türke, okay? Ist eigentlich gar nicht wichtig, dass er Türke ist, aber ich sag's jetzt trotzdem, so hipper Türke.
Und es ist nicht wichtig, aber trotzdem wichtig.
Ja, aber es ist einfach nur, ich zeichne einfach ja ein Bild, so weißt du, ich zeichne ein diverses Bild. So, ich würde es ja genauso sagen, wenn er auch deutsch wäre.
Deine Augen sind divers. Nichts. Ich unterbreche dich einfach nur sinnlos. Erzähl am besten die Geschichte. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache.
Naja, auf jeden Fall, ich laufe einfach lang mit diesem Kaffee, höre irgendwas und dann höre ich ihn plötzlich singen. Und es gibt diese Leute, die sind so selbstbewusst und die sind irgendwie so gut gelaunt, dass sie einfach laut vor sich hin singen. Ich konnte es nicht fassen. Er wollte ja noch nicht mal Geld, er wollte noch nicht mal einen Taler von mir haben.
Das ist arrogant.
Ich kann dieses Singen dulden, wenn du versuchst, Geld zu verdienen. Also wenn ich immer noch über dir stehe und mit einer Münze das unterstreichen kann.
Ich will nicht, dass du von oben nach unten singst. Ich will nur von unten nach oben. Und ich will, dass du zerrissene Klamotten hast, wenn du auf der Straße singst.
Ich möchte den Hut sehen, wenn du singst.
Yeah.
Also sing up.
Ich möchte sing up. Don't sing down.
Yeah. Und er hat klassisches Downsinging gemacht. Klassisch. Und das hatte mich wirklich genervt, weil er hatte diese hippe, komische Ausstrahlung und dann auch noch so komisch gesungen. Ich weiß nicht mehr, was er gesungen hat, aber das war dieses von Tarkan. Nein, Spaß.
Nein, Spaß.
Genau, genau. Er hat irgendwas Hippes gesungen, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ja. Er hatte einen hippen Hund auch. Alles an ihm war hip. Und es war ganz witzig, das ist jetzt auch wichtig für diese Szene, weil er und ich, wir sind ungefähr gleich schnell gelaufen und uns entgegen kam ein hipper Schwarzer. So, uns entgegen. Er war auch hip. Alle in dieser Geschichte sind hip. Ich sehe mich jetzt auch einfach als hip. Und der Hund war hip. Also ich bin mit auf Augenhöhe mit diesem scheiß Hund. Und der hört auf zu singen, unterbricht sich beim Singen und dann sagt er, ey, das fand ich unglaublich, ey, ohne Scheiß, also das ist so eine Geschichte, die man nicht glaubt, finde ich, weil weißt du, wie sein Hund hieß und er meinte dann so, er hat sich so nach hinten gedreht und meinte, Blackie, komm her, er hat seinen Hund Blackie genannt und in dem Moment war dein Schwarz, doch, ohne Scheiß, ich habe mit dem Schwarzen kodiert, aber der Schwarze wusste gar nicht, warum ich mit ihm kodiere, weil er hat es nicht gehört, aber ich fand es so unglaublich, das war wirklich wie in einem Film.
Das ist ja wirklich ein Sketch. Also,
und er meinte, Blackie, komm her. Also, und dann meinte er so Blackie und dann hat er so an seinen Oberschenkel geklopft.
Also, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, wenn einige es hören würden, würde er auf die Schnauze kriegen. Also, das kann gefährlich enden.
Ja, ich dachte mir auch so, wer nennt heutzutage noch sein Haustier irgendwie so? Also, ich dachte mir,
vor allen Dingen
Thomas Gottschalk?
Ja. Ja, vor allen Dingen die Kombo daraus, dass er hip ist und so singt, es ist so eine schwierige, das ist irgendwie so, ja, ne? da passiert, das ist irgendwie voll viel, das ist zu viel auf einmal. Man weiß gerade gar nicht, wo man anfangen soll.
Absolut. Und außerdem, du kannst auch nicht bei Blackie irgendwie so sagen, so, ja, das hat man gerade falsch gehört, sondern das ist ziemlich eindeutig. Also, es gibt nichts, was so ähnlich nochmal klingt.
War der Hund zumindest schwarz oder war das total sinnlos?
Ey, ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich habe den Hund dann selbst gar nicht so richtig so richtig gut in Erinnerung, aber er war auf jeden Fall schon
dunkler,
also
ne?
Nicht ganz, ja, dunkler. Genau.
Scheiße. Ja, das wäre voll aber sinnlos, wenn das einfach so ein Dalmatiner wäre und man sagt, ja, okay, warum? Du könntest ihn eher noch Whitey nennen. Das ist ja viel mehr weiße Fläche. Warum nennst du ihn Blackie?
Ja, aber das war, also, keine Ahnung. Also
aber man kommt da echt an komische Orte. Also, warte mal, rein theoretisch, ohne dass ich uns jetzt hier irgendein Grab schaufle, dürfte ein Schwarzer seinen Hund so nennen? So, dürfte
ein weiß ich nicht.
Also einfach nur so aus Interesse, wirklich, weil das würde mich jetzt, also ich meine das gar nicht provokant, ich würde das einfach gerne sozusagen, diese Regeln sind ja teilweise so undurchsichtig, beziehungsweise manchmal sind die logisch, manchmal widersprechen sich die eine und die andere, also man blickt da gar nicht mehr durch, es kommt einem sehr emotional vor.
Nee, diese ganzen Regeln sind eigentlich nicht logisch, die sind ja sehr emotional, also ja, dieses Emotionale hat eine eigene Logik. Ja, genau.
Ich meine, das N-Wort-Verbot für alle Nicht-Schwarzen, das kann ich voll verstehen, aber wenn man in solche Details geht, dann ist es, also es klingt halt absurd, aber ich meine, es ist ein realer Fall. Da ist ein Türke, also ist der braun, ist er dunkel genug, ist er genug Migrant,
ich glaube, er weiß noch gar nicht. Naja, ich glaube, er weiß gar nicht um dieses Wort. Also das kann ich mir gar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, Bewusstsein für dieses Wort zu haben und dann den Hund so zu nennen.
Ja, ja, ja.
Und das auch noch so selbstbewusst zu schreien, wie man gerade gesungen hat. Ey.
Ja, ja, total. Ja, gut, der ist wahrscheinlich die. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er Probleme kriegen könnte, irgendwelche, zumindest irgendwie eine Auseinandersetzung oder so, bei Leuten, die es dann falsch verstehen oder irgendwie sowas.
Ganz witzig, witzigerweise Chris Rocks Oma noch oder so, Chris Rocks Oma, das ist ja eine witzige Referenz, die hatte eine Schwarze und die hatte sie das N-Wort genannt.
Die hatte eine Schwarze was? Katze?
Die hatte eine Katze. Also genau, die hatte.
Ach, und sie hatte, sie
genau,
hat einfach,
und die hat sie eine Woche gesagt.
Aber nur das. Also so einfach.
Ich glaube schon, ja.
Ah, krass.
Ja, und die hat halt gesagt so, also N-Wort, come here. Also sie hat wirklich so, keine Ahnung. Also es war voll krass, ich habe das mal irgendwo gehört von Chris Rock, aber Mann, also der Typ ist ja auch, das sieht man gar nicht, aber der ist ja auch wirklich älter, der ist glaube ich 55 oder so und der hat noch dieses richtige Rassismus in den USA, also der hat das mitbekommen, dieses heftig rassistische USA, also ich meine, es ist jetzt immer noch, also so.
Du meinst sozusagen dieses nicht versteckte, sondern dieses ganz
ja, dieses
so nicht versteckte, scheiß drauf.
Genau, er war auch der einzige Schwarze auf einer weißen Schule und so. Er hat auch irgendwie einen witzigen Joke dazu, dass er schon auch damals wusste, wie es sich anfühlt, bekannt zu sein, weil er der einzige Schwarze auf der Schule war.
Ach so, okay.
Und Mann, der hat heftige Geschichten erzählt. Also,
die haben ja alle heftige Geschichten.
Ja, aber seine Großeltern oder seine Eltern durften noch an bestimmten Stellen nicht irgendwie trinken oder hatten nicht die gleichen Rechte wie Weiße. Also das ist dieses Amerika noch gewesen. Also dass er
60er
das noch,
einfach.
Ja, ja, genau, 60er. Er hat das noch wirklich mitbekommen. Das ist richtig crazy. Ja. Mhm. Und in dieser Zeit hatte seine Oma ihre Katze so genannt. Ich weiß gar nicht, was da die Motivation war, aber
ich glaube, es ist einfach praktisch. Es ist einfach irgendwie praktisch. Es kommt mir so vor. Ja. Als wäre das einfach so ein Wort, das eh die ganze Zeit, ja, das ist ein Wort, das da eh die ganze Zeit vielleicht rumfliegt, dass sie einfach gerne sagt. Und dann ist es einfach so, manchmal gibt es keinen großen Grund, es klingt gut. Deswegen
nicht. Okay.
Ich hatte ich mal auf einer Folge erzählt, dass ich mal, ich glaube schon, dass ich mal draußen war in meiner Kindheit und dann waren da so Deutsche und die hatten ihren Hund Ali oder Mohammed genannt.
Ah, nee, was? Also ich erinnere mich gerade nicht, aber erzähl.
Ich glaube, ich habe das mal erzählt. Wir waren so draußen und ich glaube, entweder beides oder eins davon. Und dann höre ich einfach so, Ali, Ali, und das ist einfach so ein Hund. Und das war für uns auch so. Also ich war damals irgendwie noch so religiöser oder emotionaler, was das angeht, so. Und ich war so voll so, was fällt denen ein? Weil es war so einfach so krass, das ist einer der wichtigsten Leute für uns. Und das ist dein Hund. Und Hunde,
Ali ist ja nicht einer der wichtigsten Worte, Mohammed, oder?
Ja, ja, aber Ali auch. Also das sind alles halt die wichtigsten, also so in der Religion.
Ali ist auch, das wusste ich nicht. Ich dachte nur,
ja, da gibt es nochmal den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten. Und bei Schiiten ist es nochmal mehr, aber das ist egal, das sind irgendwelche Details. Trotzdem sind das so Heilige so, oder Mohammed ist ja sowieso Prophet. Und ich glaube, hätte man die konfrontiert, ich habe das Gefühl, bei Deutschen wäre das dann so oder bei ihr wäre das vielleicht so gewesen, so, ja, aber ist doch cool, ich liebe den Hund, so, Hunde sind großartig und für uns war das immer so, nee, Hunde sind schmutzig, so, die sind so voll nieder, also also ein Hund ist immer dreckig. Also ein Hund.
Hey, warte ganz kurz. Die waren einfach Deutsche, hatten dem Hund einen ausländischen Namen gegeben?
Ja.
Das ist schon mega strange, muss ich wirklich sagen. Ja, das finde ich auch ultra strange.
Die wollen mit einem Ausländer leben.
Keine ja, Ahnung. Die wollen mit dem
Ausländer
Einzige,
spielen mit dem sie
und dann auch
zusammenziehen.
Und dann, nee, weißt du, was voll witzig wäre, wenn es da auch bei denen irgendwie so eine Art Rassismusvorwurf gibt, also irgendwie an einer anderen Stelle, so, ey, von wegen, hey, hör auf, du bist ausländerfeindlich, so, und nee, ich kann gar nicht ausländerfeindlich sein, ich wohne mit Ali zusammen. Und man denkt so, ach krass, aber hinterfragt das gar nicht, und dann später sieht man so, wer da so ruft, so, Ali, hol Stöckchen, und dann so, was, so, ist ein Hund?
Ali mit dem Stock ankommen.
Ja,
das ist Ali.
Krass, ey. Nee, das finde ich respektlos. Das ist Hate Speech, finde ich. Also, wenn man seinen Hund irgendwie nach einem... Das ist, finde ich, interessant, ey. Ich finde, das ist eine Grauzone. Ich finde, das sollte man nicht dürfen, weil da würde ich mich die ganze Zeit fragen, so, wie meinst du das? Also, jedes Mal, wenn er mit seinem Hund draußen spielt, würde ich mich fragen, wie meinst du das gerade?
Ja, oder stell dir vor, also... Ach, ich weiß gar nicht. Ja, also ich meine... Andererseits gibt es so Religionen, die sind so klein und so spirituell, dass es wieder so in sein könnte, irgendwie.
Mhm.
Also, mir fällt gerade nichts ein, aber einfach nur die Vorstellung, dass jetzt keine kleine Religion, aber seinen Hund Buddha zu nennen, irgendwie hat das was.
Mhm.
So.
Sein Hund so, Buddha zu nennen?
Ja, so wenn man so einen Rollmops, so einen dicken Hund hat oder irgendwie sowas.
Aha.
Keine Ahnung.
Ja, Buddha ist ja auch kein so richtig, also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade scheiße laber, aber Buddha ist ja auch kein so Gott, also.
Ja, irgendwie blickt man da
ja
nie durch.
Ist ja auch einfach ein Typ, glaube ich, der dann so Sachen erlebt hat. Also die haben ja keinen klassischen Gott.
Ich glaube, Buddha hat gar nicht so viel erlebt. Ich glaube, Buddha hat einfach nur meditiert, oder? Also Buddha hat
ja,
gar nicht.
Ja, aber.
Also es gibt so, es gibt 19-Jährige, die, glaube ich, ein Jahr nach dem Abi mehr erlebt haben als Buddha, sein ganzes Leben lang.
Ja, das gibt es sowieso, ja klar. Ja. Aber nee, ich glaube schon, dass Buddha, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube schon, dass Buddha viel erlebt hat.
Hat er viel erlebt?
Und, und deswegen, das macht, glaube ich, die Gelassenheit aus irgendwie, dass er da durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ich denke gerade an dieses Buch von Hermann Hesse. Ist es von ihm? Wie heißt es? Das
fühle ich
mich wie so ein Spaß, Alter.
Steppenwolf?
Nein, nicht der Steppenwolf. Ich weiß bloß nicht, wie man das ausspricht, aber dieses Zitata.
Also sprach Zarathustra war das. Nee, Siddhartha, ja, ich glaube, das heißt einfach Siddhartha.
Ja, das ist doch einfach, das ist doch die Buddha-Story im Endeffekt.
Ah. Ja, ich habe es nie gelesen.
Ja. Ach, das ist der Name Buddhas. Ach so, ja, genau, das hab ich gelesen. Übrigens Empfehlung, also hier eine kleine Empfehlung.
Hermann Hesse, Insider.
Von Hermann Hesse, ja. Hermann Hesse, kleiner Insider.
Ey, ich habe wieder angefangen, jetzt wo wir gerade dabei sind, die großen Leseratten zu sein. Ich habe wieder mit der Leserei angefangen. Ich habe ohne Scheiß, seit ich mit Comedy angefangen habe, also 2015, kein einziges Buch mehr gelesen. Also ich habe ab und zu mal reingelesen in Bücher, aber ich habe ungefähr 5 Jahre lang kein Buch gelesen. Also ich habe so Zeitungen gelesen, aber also wirklich kein einziges.
Echt? Ach krass. Es gab Jahre, wo mehr und wo weniger, aber schon. Also
ja, warte mal, mir fällt ein, ich habe eins nur gelesen und das war die Steve Martin Biografie, Born Standing Up. Das war wirklich das einzige Buch in den Stand-Up-Jahren von 15 bis 20. Also sozusagen bis zum Lockdown quasi, durch eine Pandemie, man das einfach nicht mehr machen konnte, hatte ich nur ein Buch gelesen und es war eine Biografie von einem Comedian darüber, wie er Stand-Up gemacht hat. Das ist das Einzige. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich jetzt wieder angefangen und ich habe damals vor Stand-Up habe ich von Dostojewski Der Idiot mir geholt und ich habe es zweimal tatsächlich angefangen zu lesen. Bin bis Seite 200 gekommen, habe ungefähr an der gleichen Stelle immer aufgegeben. Und ich habe dann einfach, ich glaube, ich habe so einen richtig komischen Gedanken gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, also ich habe mir die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht, ich sollte mal wieder irgendwas lesen, aber ich dachte mir, ja okay, du musst Der Idiot lesen, weil da bist du sozusagen gescheitert. Also wenn, dann musst du das lesen, da hatte ich keinen Bock drauf und habe einfach nicht... Und ich hatte halt Angst, es ein drittes Mal zu versuchen und es wieder nicht durchzulesen. Weil so bis Seite 200 kommen ist bei den Büchern immer nur so ein Sechstel oder was auch immer. Also das ist noch voll am Anfang. Naja,
wie viele Seiten sind da insgesamt?
Ich weiß nicht, ich müsste mal reinschauen, aber ich glaube knapp 1000 oder irgendwie sowas.
Dann ach echt? Okay, krass.
Irgendwie.
Okay, das beeindruckt mich gerade. Ja, stimmt, ich sehe es gerade. 944 Seiten.
Ja. Ja, yeah, ja.
Yeah. Okay. Ja, da hast du dir ja richtig was vorgenommen, nach 5 Jahren nichts zu lesen. Das ist irgendwie so, als hätte man so 10 Jahre lang keinen Sport gemacht und danach sagt man so, ich laufe einen Marathon.
MMA.
Ja, MMA. Genau. Ich laufe einen Marathon und am Ende kämpfe ich noch gegen Khabib.
Übrigens, ich bin gerade voll, das ist voll komisch, aber ich hab jetzt auch, das sind so komische Hobbys, die gerade entstehen oder einfach nur so kurze Interessen, die dann vielleicht wieder weg sind. Aber ich interessiere mich, ich habe jetzt gerade angefangen, mich so für UFC zu interessieren, aber ich gucke mir kaum Kämpfe an, sondern immer nur so, ich gucke mir ganz viel von Khabib an. Einfach irgendwelche...
Ich glaube, was du...
Ich mag das Gefühl.
Gerade so wie,
ja, ich mag ja, einfach
ich, ich glaube, du konsumierst...
Yeah. Ja.
Ich glaube, du konsumierst MMA gerade so, wie viele Deutschrap konsumieren, einfach nur über dieses Beef. Also über diese, weißt du?
Ja, ja. Ich habe so irgendwelche Ansagen angeguckt und irgendwie die Training und irgendwie sowas. Und und ich habe mir den Kampf angeschaut, den habe ich mir tatsächlich angeschaut gegen McGregor, der legendäre Kampf. Und der ist jetzt irgendwie auf YouTube hochgeladen. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein guter Charakterzug ist oder ein absolut nicht guter, aber er hat McGregor wirklich fertig gemacht, so. Und es gibt dann einfach eine Stelle, und McGregor hat ihn ja krass beleidigt und hat ihn, also sozusagen, du kannst diese Dagestaner nicht so trash-talken.
Kannst du nicht so beleidigen. Nicht so beleidigen wie Weiße.
Ja, ja. Also ich glaube, wenn Khabib ein Deutschrapper wäre, dann wäre immer so, dass er dann kommt und dann bis auf den Tod mit dir kämpft oder so. Da ist einfach kein Verständnis dafür da, dass das irgendwie, ja, ist doch geil, ist doch Promo für uns beide. Ich trash-talke dich. Er hat ja seine Frau beleidigt. So, und ich glaube.
Das hatte Wolle auch noch erzählt. Ja,
ja, ja, das war auch irgendwo witzig. Weil
ich glaube, Khabib hatte irgendwie so ein Foto hochgeladen von der Hochzeit, von seiner Hochzeit. Und da war seine Frau verschleiert, richtig? Die hatte irgendwie...
Genau, die war so verschleiert, voll verschleiert, Gesicht verschleiert, alles so.
Und dann hat McGregor richtig respektlos anscheinend darunter kommentiert, so, Bro, you married, fuck, ey, jetzt ist mir gerade das Wort
geschrieben. Ach so. Yo, your wife is a towel, mate.
Your wife is a towel. Boah, das kann man nicht mehr für dich schreiben.
Das kannst du so einem Typen nicht schreiben. Also so, das ist, nee. Ja, auf jeden Fall habe ich diesen Kampf gesehen und ich kannte die ganze Vorgeschichte und quasi auf eine Art war Khabib der Gute und auch so der den Champion herausfordert. Obwohl ich mich da nicht auskenne, keine Ahnung, was da noch passiert ist. Aber dann gibt es halt einfach eine Stelle, wo er, sieht ja auch bei MMA immer so maximal brutal aus, wenn die auf dem Boden liegen, aber einer über dem anderen und dann einfach nach unten boxt. Einfach so wie so eine Schulhofschlägerei, wie in so einem Comic.
Punching down.
Ja, aber so, das sind so trainierte Maschinen und die sind 30 und er puncht dann so nach unten. Und Khabib sagt dann die ganze Zeit zu ihm, das war sein Trash-Talk, aber ich fand den irgendwie ganz witzig, ganz interessant. Sagt dann die ganze Zeit, während er das macht, sagt er da so, let's talk now. Und haut die ganze Zeit auf ihn ein. Und ich habe genauso reagiert wie du. Ich musste lachen. Ich fand's irgendwie ich fand's einfach nur witzig. Ich dachte mir, ich finde es richtig genossen, das zu sehen irgendwie.
Ich find's witzig, weil du hast mir ja schon davon vor einer Woche erzählt, also genauso begeistert wie jetzt, und ich find's voll geil, dass sich dieser Moment einfach nicht losgelassen hat, dass du den so geil findest. Also das finde ich auch noch so witzig. Du liebst einfach diesen Moment.
Es ist let's talk now.
Ja.
Er hat halt wirklich einen Satz, den hat er halt die ganze Zeit gebracht. Ja, die Leute, die den Kampf gesehen haben, ich meine, das ist jetzt 2 Jahre her, für die ist das jetzt wirklich eine richtig alte Geschichte, dass ich jetzt nochmal auf den Conor McGregor-Khabib-Kampf zu sprechen komme, aber für mich ist es gerade eine neue Welt. Mein YouTube sieht gerade danach aus. Also man merkt ja an seinem YouTube so, in welcher Phase man gerade ist oder was das Ding von einem gerade ist. Also es ist eigentlich eine ganz gute, wenn man so manchmal sich selbst ein bisschen verliert oder was weiß ich, oder gerade sich denkt, hey, wofür interessiere ich mich gerade? Ja, schau dir dein YouTube an, welche Videos dir dieser Algorithmus vorschlägt, weil dann weißt du, wer du gerade bist. So.
Und es ist voll krank, aber der Algorithmus reagiert richtig sensibel auf solche Sachen, weil ich meine, ich versuche mir verschiedene Meinungen einzuholen, irgendwie liberale, konservative etc. oder so.
Ja, nee.
Oder irgendwelche und dann, also YouTube, das ist so krass, wir haben ja schon so viel darüber gesprochen, das ist eine richtige Gefahr, aber du wirst dann in dieses Camp gesteckt und radikalisierst dich weiter, also mit dem Algorithmus,
total. Sofort.
Der für dich designt wurde. Sofort, das geht so schnell.
Und vor allen Dingen, du kommst dann in die Bubble von dieser Sache oder von dem Typen und die Kommentare sind dann auch alle eigentlich positiv zu diesem Typen, also
ja,
also das ist, auch wenn du zustimmst, ich will was Kritisches irgendwie sehen oder ich möchte wirklich eine gute Gegenmeinung hören, so.
Ja.
Das wird einem irgendwie schwer gemacht.
Nee, da muss ich nochmal sagen, das ist irgendwie mein Appell immer wieder und auch an mich selbst, aber da muss man sich immer irgendwie selber drum sorgen, dass man das selbst macht, also seine eigene Bubble gegenprüfen oder so. Und das ist auch schwer und aufwendig, es ist auch aufwendig. Also ich meine, ich kann total verstehen, das ist aber halt diese ganze Gefahr, es ist irgendwie so bequem und diese Bequemlichkeit bringt uns auch irgendwann um, keine Ahnung, ich glaube schon dran.
Dass wir umgebracht werden.
Nee, wirklich, langfristig schon. Und genau, aber ich merke das auch gerade bei mir. Also das ist einfach wirklich so, ach krass, oh nee, das wäre jetzt wirklich viel einfacher für mich, mich nicht mit dieser Sache kritisch auseinander. Ach nee, also das wäre jetzt wirklich, das ist so wie so ein Kind, so trotzig sein. Ach Menno, warum kann denn die Welt nicht so schwarz-weiß sein?
Also, ja, total. Und vor allen Dingen, ich glaube, man ist schon irgendwie so, das Gehirn oder was auch immer ist irgendwie drauf geeicht anscheinend. Weil
weil der
Drive dahinter so stark ist, dieses geil, ich habe jetzt eine Wahrheit.
Ja,
das ist es. Das ist es. Das würde ich jetzt gerne durchziehen, weil ich brauche irgendein System, mit dem ich irgendwie jetzt so weiterkomme, also funktioniere oder also einfach jetzt ein paar Schritte gehe, weil ich kann nicht die ganze Zeit alles hinterfragen.
Guck mal, ja, ich sag's dir, also unser Brain oder was auch immer oder Geist ist nicht auf Graubereiche ausgelegt, glaube ich. Das ist wirklich, also der wir brauchen irgendeine Wahrheit, wir brauchen irgendeine Anleitung, wir müssen irgendwelchen
Feinde
Regeln folgen.
Wir brauchen
ansonsten,
Feinde.
Ja, man braucht
Feinde
irgendwie
und Feinde.
Let's talk now.
Let's talk now, ey.
Nee, Ja, also Leute halten das auch nicht aus, oder auch wenn die dann Jokes hören, die denen dann nicht gefallen, oder auch Meinungen, die denen nicht gefallen. Also zum Beispiel jetzt auch am Anfang, jetzt, keine Ahnung, ich habe das gesagt mit diesem Wert von drei Flüchtigen. Also Leute, es wird Leute geben, die das dann falsch verstehen wollen, und dann können die das, und aber Leute, die das auch so verstehen, wie ich es meine, aus dieser Sicht, das so zu verarschen. Also
das Interessante so ist eigentlich, so. Ich glaube, das Interessante ist eigentlich so bei Comedy oder bei so etwas oder bei einem Podcast ist, wenn Podcast wirklich unmissverständlich immer präzise alles richtig gesagt ist, dann ist es einfach irgendwie direkt langweilig, weil dann ist es eine Presseerklärung oder ich weiß nicht was.
Ja.
Also wir haben schon oft irgendwelche Sachen gesagt, wo man sich danach dachte, boah, okay, der Satz oder das war ein bisschen zu viel oder hier und da. Aber es ist halt, man muss es halt im Gesamten hören, um da irgendwie so einen Eindruck zu kriegen. Ich denke auch mal bei Rogan manchmal so, boah, es ist gerade, also ich schätze ihn halt richtig doll, ich finde ihn mega krass, und manchmal denke ich mir, boah, Joe, das war dämlich. Das war richtig dämlich gerade, was erzählst du da?
Aber das ist irgendwie ganz interessant, weil darüber checkt man auch so, ach ja, krass, da ist ja immer noch ein Mensch, der spricht und kein perfekte AI oder so,
weil er
zu allem alles richtig sagt. So.
Wenn du 12 Stunden die Woche sprichst, also allein wenn du, wie wir, 1,5 Stunden die Woche sprichst, aber vor allen Dingen, wenn du 12 Stunden die Woche sprichst, wird nicht alles gut und richtig sein. Das wird scheiße passieren so. Also wer macht das denn? Wer redet denn 12 Stunden in der Öffentlichkeit zu Millionen von Leuten?
Das war ja schon mal mein Gedanke. Ich glaube, es gibt wirklich vielleicht keinen Menschen auf der Welt, der mehr spricht als er.
Ja, außer okay, also, irgendwelche Dozenten, die Vorlesungen die ganze Zeit geben und irgendwie durchballern.
Oder Frauen. Okay, Leute. Spaß.
Die plappern, Warum plappern die so viel? Lasst euch das sagen von zwei Männern, die hier die Podcast machen. Wir sind die Plapper. Plappermänner.
Aber ganz interessant, in keiner Beziehung von mir hatte ich den Eindruck, dass dieses Vorurteil stimmt, dieses Ding, dass Frauen mehr reden. Das hatte ich, also ich dachte immer so, boah, das ist echt ausgewogen, oder ich rede mehr.
Ja, ich glaube aber, wir beide sind auch einfach
Talker.
So sehr offensichtlich durch den Job und nicht das Stereotyp des schweigenden Mannes, der dann so nichts sagt, einmal kurz brummt und dann irgendjemanden auf die Fresse haut, wenn es sein muss. Sofort. Ja,
das sind wir echt nicht. Ja. Nee, auch als wir uns kennengelernt haben oder da, also mit die ersten Wochen oder so, und dann als wir beide gemeinsam abgelehnt wurden bei der Scheinbar und keinen Spot bekommen haben, dann haben wir ja einfach so 8 Stunden lang miteinander verbracht, sind einfach nur durch die Stadt gelaufen.
Wirklich? Das war richtig.
Ja, also das war richtig verrückt, und wir sind einfach ab irgendwann, glaube ich, so 5 Stunden lang gelaufen oder so. Weißt du noch, wir sind so irgendwie hoch da zu meinem Kino, haben diesen Film verpasst, haben da so 2 Stunden geredet, und dann sind wir weiter runtergelaufen. Also wir sind irgendwie kreuz und quer durch die Stadt gelaufen. Hat so gar keinen Sinn gemacht und einfach nur gelabert. Also ich glaube, das ist eigentlich Leute so, also eigentlich normalerweise gar nicht ertragen. Man muss dann irgendwie schon so ein Typ sein.
Vor allem mit einem Fremden. Ich glaube, ohne Scheiß, ohne jetzt es zu übertreiben, aber ich glaube, wenn wir so Mann und Frau wären, wären wir danach irgendwie, wäre was gegangen. Also das wäre ja so, die romantische Geschichte, dass man irgendwie Kino da nicht reingekommen oder der Film hat da schon angefangen, und dann sind wir sind acht Stunden durch Berlin gegangen. Wir sind, glaube ich, 4-5 Stunden gelaufen, und dann waren wir noch in ich erzähle mal die Geschichte so, wie sie war, aber jetzt als so eine Roman. So, danach waren wir noch in diesem tollen libanesischen Imbiss. Die hatten schon zu.
und da lief spanische Musik.
Und die haben abgeräumt, aber diese netten libanesischen Männer haben uns noch ein bisschen Essen gegeben, und dann standen diese Stühle waren auf den Tischen, die hatten schon alles, aber wir durften da noch essen. Also, es war ein magischer Abend. Ich glaube, danach.
Diese libanesischen Männer waren auch irgendwie, also die haben uns dieses Essen gebraucht, da lief diese spanische Musik. Also die waren ja quasi auf dem Sprung. Das hat sich gefährlich angefühlt.
Ja, die haben einfach so uns solche Sandwiches baldowert.
Baldowert. Okay. Yeah. Ja, nee, aber stimmt. Also, jetzt, wenn man das gleich, glaube ich, vergleicht, auch bei Männern oder so, war das tatsächlich eine romantische Kennenlernstory, wenn ich das so heterosexuell sagen darf an dieser Stelle.
Kannst du. Immer raus damit.
Ey, Männer, die No Homo sagen, die sind wirklich unsicher.
Ich glaube, bei einigen ist es so eine Gewohnheit. Es ist irgendwie sowas wie YOLO gewesen, hatte ich das Gefühl.
Nein,
das
war stimmt, No Homo ist, nee, genau, es war mehr uns. So ein Internetwitz. Genau, No yeah. Homo war so eine Art Dabben.
Ja, ich glaube, ohne Scheiß, die Typen, die diesen Internetwitz richtig vorangetrieben haben und die ganze Zeit irgendwelche Videos gemacht haben mit No Homo, sind jetzt genau die gleichen, die irgendwelche Videos posten zu Diversity und ich bin auf der Seite. Also die sind einfach bei jedem Trend, glaube ich, dabei. Also ich hatte nie das Bedürfnis, ich fand es immer peinlich, dieses No-Homo-Ding, aber einfach auch nur so, ist irgendwie so wack, das war irgendwie so ein Internetwitz so. Und ich glaube, die Leute würden ein Yes-Homo oder irgendwas, also einfach nur auf das nächste Ding aufspringen und das Ding dann machen.
Ja, ja, oder so zu lange irgendwelche Jokes oder Sprüche von Barney Simpson durchziehen. Also immer wieder so suit up zu sagen.
Ja, das ist ja. Der gleiche Thema. Oder immer wieder Allmann zu sagen. Ich glaube, das ist, ja.
Ich finde, No Homo ist so eine Art unsichere Variante von Shotgun, wenn man vorne sitzen möchte.
Ja, stimmt. Weißt du, bei Shotgun war ich auch nie dabei. Ja, ich war mal bei einem Freundeskreis sozusagen dabei, also, ja, Namen ist egal, es ist sogar keine große Sache, aber über einen Kumpel da dabei gewesen und bei so einem Ausflug sind wir nach Halle gefahren. Und es war ganz cool, wir haben da irgendwie, also es...
Ey, warte ganz... Das wäre eigentlich auch witzig, wenn man das so an richtig ungebrachten Stellen bringt, dieses No Homo, also da sind wir nach Halle gefahren, No Homo. So richtig sinnlos.
Ist das ein Ding? Ist Halle so eine Homo-Stadt?
Ja, genau. Ist das ein Ding? Ja, das sind wir gemeinsam nach Halle gefahren, so ein richtig schöner Ausflug in der Homo.
Nee, das war irgendwie so, der Aufhänger war ein Fußballturnier, irgend so ein Herren-Fußballturnier an einem Sonntag. Und wir sind da Freitag rübergefahren und es war gerade war EM oder so 2016. So 2016. Und Sonntag sollte eigentlich dieses Turnier sein und wir sind am Freitag angekommen und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir trinken ein bisschen. Dann wurde Freitag gesoffen und Samstag gesoffen und wir waren Sonntag einfach so richtige Wracks. Und es hat trotzdem Spaß gemacht, aber wir waren so richtig doppelt verkaterte, kaputte Männer so. Und die waren alle so ein, das Komische war, die waren, es war cool und bla und wir haben mit allen gut verstanden, aber die waren alle so ein paar Jahre älter. So, alle so im Schnitt, würde ich sagen, so 5 Jahre älter. Aber bei denen war Shotgun so ein richtig legitimes Ding. Wir sind irgendwie, 2, 3 Leute hatten Autos da und dann sind wir zusammen irgendwo, wir haben auch Training gemacht am Samstag, dabei wurde auch Bier getrunken mittags so. Und dann war das ein ganz legitimes Ding, dass der eine sagt, ja, Shotgun. Ich dachte mir so damals so, ey Mann, du bist 32.
Ja.
Du bist 32. Ich weiß nicht, warum du Shotgun sagst.
Warte, wie alt warst du da? Ist das so lange her?
Ja, also ich war so, ja, es war 2016, ja, war 26, vielleicht. Ja,
ach krass, da warst du echt mit 32-jährigen Männern unterwegs?
Ja, naja, es ist jetzt nicht so.
Das ist schon ein bisschen Homo.
Ich war der Jüngste und der Dunkelste.
Ah, nice, man. Krass. Ja, okay. Ja. Ich glaube übrigens, was ich witzig fand, du meintest davor, irgendwie Leseratte oder so, ne? Wir Leseratten, hast du gesagt?
Ach so, ja, ich habe da voll den Faden verloren. Ich weiß gar nicht.
Nein, du hattest doch, ach so, ja fuck, du hast, glaube ich, gar nichts zu Ende erzählt wegen Idiot. Aber ja,
ich wollte da
du noch
irgendwas
zu Ende
sagen, damit es nicht so stehen bleibt, als wollte ich einfach nur droppen, dass ich Dostojewski gerade lese. Sonst bin ich gerade.
Ah ja, dass du es einfach gerade nicht schaffst, glaube ich, oder?
Nee, das ist jetzt, ich habe jetzt wieder angefangen, das ist jetzt gerade mein dritter Anlauf. Ich bin nervös. Ich bin tatsächlich nervös, weil ich mir denke, ey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich dieses Buch nie gelesen haben. Und das ist dann so eine Sache, an der ich so richtig so gescheitert bin. Also ich habe es einfach nicht geschafft.
Ich kann es verstehen, weil ich habe das auch mal angefangen. Nicht der Idiot, ich glaube sogar der Spieler oder so.
Das ist
ein viel kürzeres Buch.
Yeah.
Genau, aber sogar da, auch nach 50, 60 Seiten, war ich so, was? Wer spricht hier zu wem?
Ja,
was habe ich verpasst?
Total,
also,
Alter.
Da kamen diese ganzen komischen Namen und dann Verniedlichungen und so. Also, das war mir dann ab irgendwann zu viel. Ich habe das nicht mehr ganz gecheckt.
Ey, nach 50 Namen hast du nach 50 Seiten hast du irgendwie 200 Namen oder so. Also,
First
Alexei Varadivoc, aber oft heißt der Totski oder was auch immer. Oder Pitschek.
Also, ich meine, wenn mir so jemand eine Geschichte erzählen würde, dann würde ich sagen, komm mal klar. Also, was laberst du?
Was also, bist du denn?
Ja.
Aber die haben hinten immer so ein Namensregister. Man muss aber wirklich dranbleiben. Bücher sind so, du kannst nicht aussteigen für 2 Wochen, weil dann weißt du nicht mehr, welcher Name was war. Das war dann so, was für
ein. Aber ich meine, zum Beispiel Lesen ist ja eine Hürde an sich. Lesen ist ja eine Hürde an sich.
Ja. Yeah.
So. Und dann, wenn man das aber nochmal schwieriger macht, indem es so kompliziert quasi geschrieben ist, mit diesen ganzen verschiedenen Namen und dann ist eine Verniedlichung oder so nochmal, dann nimmt es nochmal einem mehr diese Lust. Also es sollte wirklich, erst recht, wenn man einsteigt, dann sollte man halt nicht mit dieser Sache anfangen.
Ja,
ich würde empfehlen, mit etwas kleinerem anzufangen. Auch einfach nur Blinkist.
Jo Leute, kurze Werbeunterbrechung für unseren Werbepartner Blinkist. Ihr kennt mittlerweile Blinkist und viele haben sich auch schon angemeldet. Am Ende dieser Werbung gibt's wieder mal 25% auf das Jahresabo, auf das Premium-Abo von Blinkist. Für die wenigen Leute, die immer noch nicht wissen, was Blinkist ist. Blinkist fasst die Kernaussagen von Sachbüchern zusammen. Und zwar 3000 und mehr aus den wichtigsten Sachbüchern aus verschiedenen Bereichen. Das sind, können Ratgeber sein, auch Klassiker aus so Bereichen wie Psychologie oder Politik, Produktivität, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Finanzen. Und es wird dann in so 15 Minuten kurzen Blinks zusammengefasst. Alles Wichtige in einer App, in einem Blink, ihr könnt euch das anhören oder auch durchlesen. Tipps, Tricks, Lifehacks am Ende vieler dieser ganzen Blinks für den Alltag, für den Beruf. Ein Buch, das zum Beispiel drin ist, das mir sehr gut gefallen hat, ist 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Das findet ihr dort auch. Also schaut auf jeden Fall rein. Es gibt die Blinks auf Deutsch und auf Englisch.
Yes, genau. Und ihr könnt dann eure Zeit sinnvoll nutzen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo wartet oder auch wenn ihr zum Beispiel Sport macht, dann könnt ihr auch einfach euch die Audioversion von den Blinks geben. Also ihr könnt zu besseren Menschen werden, ohne viel zu tun. Ihr braucht einfach nur dieses Abo abzuschließen und mit unserem Code bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Besucht die Seite oder geht auf die Seite, besucht die Seite, klingt ein bisschen komisch, blinkist.de/chips. Da bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Blinkist, buchstabiert blinkist.de. Alle Infos und den Link und den Code und was auch immer, alles gibt es auch nochmal bei uns in der Folge in den Podcast-Notizen. Das war's mit der Werbung. Viel Spaß weiter mit der Folge.
Ah, noch eine Sache. Ihr könnt das Ganze komplett kostenlos und unverbindlich 7 Tage ausprobieren. Also macht zumindest das. Viele von euch haben es schon, wie gesagt, gemacht. Deswegen an die anderen, schaut rein, probiert es 7 Tage kostenlos aus. Und ansonsten danach habt ihr 25% aufs ganze Jahr. Viel Spaß weiter mit der Folge.
Ja. Aber das wäre auch irgendwie absurd, wenn sogar in der Zusammenfassung das irgendwie so chaotisch wäre mit so 10.000 Namen.
Also, ach so.
Weißt du?
Yeah.
Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also unabhängig davon, dass wir Werbung für Blinkist machen, übrigens blinkist.com/chips, glaube ich, nee, aber ich glaube, das ist wirklich für Leute, die gerade einsteigen wollen, wieder irgendwie ins Lesegame oder so, dass das irgendwie eine gute Sache ist. Oder auch, wenn du das Buch gerade gelesen hast und dann diese Zusammenfassung dir gibst, weil das ist echt irgendwie so ein Muskel, den man trainieren muss. Das ist das Krasse, finde ich. Ich finde Social Media, das ist ja unsere ewige Kritik, aber das zerstört komplett diese Aufmerksamkeitsspanne von einem. Also ich bin jetzt aktuell froh, wenn ich so 20, 30 Seiten am Stück lese, das ist so major, aber wenn ich irgendwie ans Studium zurückdenke, so es hat mir ab irgendwann richtig Spaß gemacht, diese ganzen Philosophietexte zu lesen, also irgendwie zu markieren, immer wieder auch zum Teil den gleichen Satz zu lesen. Es war ermüdend, aber war wie so ein schweres Training, was Spaß gemacht hat am Ende.
Ja, wenn man dann immer so irgendwie immer wieder neuen Gedanken mitnimmt und so, ach krass, man lernt ja tatsächlich was dabei und denkt sich so, ah krass, neuer Eindruck, neuer Reiz irgendwie.
Genau.
Und das, genau. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was gerade richtig gut für mich funktioniert, ich würde gar nicht so nach der Schwere der Bücher oder sowas gehen, jeder kann eigentlich alles lesen, sondern ich habe einfach einen ganz klaren Zeitpunkt am Tag, wo ich das mache und gerade jetzt, weil zum Beispiel kein Comedy ist, sonst habe ich versucht eigentlich immer am Anfang des Tages zu schreiben, habe ich auch nicht immer hingekriegt, aber ich habe es versucht, aber da war der Tag irgendwie, also war der Start des Tages dafür so ein bisschen reserviert und jetzt ist es halt fürs Lesen, also ich stehe auf, lese ein paar Seiten und es ist auch wirklich wichtig, sich echt gar nichts quasi vorzunehmen, sondern einfach zu sagen, hey, ich wenn man gerade richtig raus ist, yo, zwei Seiten, alles gut, dann liest einfach zwei Seiten und am nächsten Tag liest du wieder zwei und nächste Woche fängst du an mit drei Seiten vielleicht. Also echt.
Und wahrscheinlich
so,
hattest du nicht einmal, wo du nur zwei Seiten dann gelesen hast, oder?
Nee. Ja. Aber es ist einfach das Allerwichtigste ist eigentlich das Hinsetzen und das Buch aufschlagen und dann hat man schon gewonnen und dann kann man kann man so lange wie man will. Also das ist, ich würde mir da überhaupt keinen Druck machen. Gerade funktioniert das ganz gut. Ich mal schauen. Ich bin noch nicht an der Stelle, wo ich das letzte Mal wieder abgebrochen habe. Also ich lese es so, ich habe das vor 3 Jahren oder so nochmal versucht, glaube ich. Und ich denke mir so, ich erinnere mich, ja, da war was mit dem und
Wie, du möchtest von der gleichen Stelle aus anfangen?
Nee, ich habe halt wieder von Anfang angefangen. Und ich habe aber diese ersten 200 Seiten schon zweimal gelesen. Und jetzt
lest du was anderes, Alter.
Nein, das läuft gerade. Ja, es ist alles gut. Ja, also es macht wieder voll Spaß und ich bin drin und so weiter. Aber ich nehme mir da nichts vor oder so. Ich mache das einfach, ich nehme mir nur vor, wann ich das am Tag tue und das ist gerade der Anfang des Tages.
Und was hältst du von der These, hier Paulo Coelhos, der Alchemist ist der Koran von Influencern? Was hältst du davon?
Ich würde jetzt nicht das ich wollte gerade sagen das K-Wort, aber das macht das macht es ja nur schlimmer. Wenn ich jetzt sage das K-Wort, dann klingt das so, als wäre der Koran irgendwie eine Beleidigung. Also ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht so groß machen. Aber ich habe mal einen Kumpel von mir hatte mal der Alchemist empfohlen und ich hatte keine Ahnung. Er meinte, hey, das ist cool und so. Und das ist lange her. Und dann bin ich einmal da war ich in Berlin zu Besuch, da habe ich hier noch nicht gelebt und bin dann so eine alte Buchhandlung reingegangen, irgend so eine, weißt du, so eine Buchhandlung mit so einem alten Mann, der wahrscheinlich irgendwie so ein Intellektueller war in Bosnien oder so und irgendwie so ein Philosophieprofessor und dann ausgewandert ist und dann jetzt einfach nur noch diesen kleinen Buchladen hat oder war wahrscheinlich in irgendeinem Foltergefängnis oder so, auf jeden Fall so ein
hat von dort aus geschrieben.
Ja, so ein älterer Ausländer, der so voll der belesene alte Mann, der in irgendeinem linken Widerstand in irgendeiner Diktatur wahrscheinlich war. So, auf jeden Fall so einer. Und dann komme ich da so rein und da hatte ich noch so diese langen Haare, glaube ich. Und ich hatte mir auch, und das ist richtig peinlich, davon muss es irgendwo Bilder geben, so einen langen Trenchcoat geholt. Also wirklich wie so ein Klischee, ich bin neu in Berlin, ich will hip sein. Meine Freunde haben sich damals schon über mich lustig gemacht, dass ich so bin wie so ein Typ, der so nach Kuba fährt und am zweiten Tag direkt so einen Strohhut hat. Also, weißt du, so ein Strohhut. Ja. Also so, weil so, das war so, man, das ist hier, also so direkt ein Accessoire so von dem Ort. Und ich hatte diesen Mantel und dann frage ich den Typen, ja, haben Sie auch der Alchemist? Ey, ich weiß, also ich kann das, glaube ich, schwer beschreiben, wie er mich angeschaut hat. Er war so richtig angewidert. Aber er hat so, habe ich nicht.
Also, ich finde, das ist, als würde man in so einen richtig guten Plattenladen gehen. Also ähnliche Geschichte, auch ein Typ aus Bosnien führt einen Plattenladen, irgendwie so Jazz und was auch immer er da alles hat und Disco und was auch immer für Musikrichtung. Und dann sagst du ihm so, ich weiß nicht, hast du vielleicht von Britney Spears Toxic? Hast du das schon? Also sonst geht es gleich. Oder in irgendeine Weinhandlung und du gehst in so eine Weinhandlung und dann, also ich weiß gar nicht, also ich...
Okay, haben Sie Rotwein? Einfach so Rotwein. Haben Sie vielleicht Rotwein? Nee. Haben Sie Rotkäppchen?
Ja, haben Sie, so eine. Nee, so. Ja, genau. Haben Sie auch vielleicht irgendwas mit Sprudel?
Obwohl Bosnien ist zu wenig. Ich logge Irak ein, dass der Typ aus dem Irak war. Aus dem Irak der 70er. Kennst du diese alten Aufnahmen von so Bagdad oder Kabul, wo das so geile Städte waren? So aus den 60ern. Nee, weißt du
nicht.
Nicht gesehen?
Weißt du denn nicht?
Das ist das Traurigste, was man sehen kann. Weil das ist einfach, das sind richtig, es gibt richtig schöne Bilder und du siehst so Leute und das sind irgendwie so, also so junge, alle sehen irgendwie gut aus und sind irgendwie so westlich angezogen. Nicht, dass es jetzt heißt, dass es immer die besten Klamotten sind, aber es sieht halt besser aus. Und das sieht so richtig, man hat so das Gefühl, dass es so, also als würde auf dem Bild so eine Art Aufbruch festgehalten werden. Alle sind so, yeah man, wir haben jetzt endlich Schulen, wir bauen Krankenhäuser, Frauen dürfen Karriere machen, können Dinge machen. Das waren so voll so aufbruchmäßig und
Dress up.
Dress up. Suit up. Es ist voll krass zu sehen, dass es einfach so 4 Jahrzehnte später alles so mega schlimmer geworden ist. Also, dass einfach Sachen viel schlimmer werden können, dass es eine Option ist. Weil man denkt, okay, es wird irgendwie immer besser, aber nee, Alter, wenn genug schief läuft, dann wird der Ort eine Hölle.
Ja, also ich meine, also global geht es einem die ganze Zeit besser, was heißt einem, aber der Welt irgendwie, der Weltgesellschaft oder keine Ahnung, zur Weltbevölkerung, aber natürlich gibt es dann Orte, wo es echt einfach nur schlechter wird. Mhm. Auch zu dem Thema, ich wollte nicht sagen. Okay, richtig komisch, wir hatten jetzt gerade ein technisches Problem und Carlos und ich, wir haben jetzt einfach nur als Freunde anscheinend geredet, eine halbe Stunde lang, ohne es auf meiner Seite aufzunehmen.
Ohne es zu monetarisieren.
Ja, genau. Aber es ist richtig komisch.
Es war einfach nur ein gutes Telefonat, was soll die Scheiße?
Ja, weil ich habe einfach die ganze Zeit hier ins Mikrofon gelabert so und du auch auf deiner Seite, aber an allen Stellen, wo ich irgendwas gesagt habe, gibt es jetzt sozusagen gar keinen Beweis dafür, sondern man hört nur auf deiner Seite, dass du also und das ist nicht gerade unterhaltsam, das kann man nicht online stellen. Aber es ist richtig unangenehm, weil, also ich meine, das ist ja ein richtig komischer so Tease jetzt, so ein Teaser, also für etwas, was nicht rauskommen wird. Aber wir haben gerade einfach nur eine halbe Stunde richtig cool über ein paar Sachen geredet und das wird man jetzt einfach nicht mehr hören. Das ist richtiger Kack, Alter. Das ist richtige Scheiße.
Das klingt auch sofort wie so Gelaber. So, ja, ey, Gelaber. Diese halbe Stunde Podcast, die war richtig geil. Also, ja,
aber okay. Sag mal nicht, die war geil. Sag mal nicht. Ey, Mann, ohne Scheiß, richtig unangenehm, aber fuck.
Ich habe dich eigentlich also gerade nur so, what the fuck, was? Ich habe so 5-mal einfach nur das gehört und so, oh Mann, was ist passiert? Ja. Du hast es auch krass mir gegenüber geteasert. Ich wusste, okay, ich glaube, die Aufnahme ist weg, aber ich habe, glaube ich, so 20 Sekunden nicht erfahren, was gerade passiert ist, sondern einfach nur so... Das war einfach so ein richtig schlechter Trailer für einen noch schlimmeren Film.
Ah ja. Ja, das ist richtig komisch. Das ist irgendwie gerade so der Monat von technischen Problemen bei uns, weil letzte Woche gab es das auch, dass die Folge irgendwie 20 Minuten aufgehört hat oder so und jetzt irgendwie auch so eine Scheiße. Aber das ist halt eine Sache, das ist halt die Sache, wenn man etwas lang genug macht, dann passiert da einem jeder Fehler irgendwie.
Ja, also ich glaube aber, das liegt da
eine neue Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und Biden ist jetzt Präsident, vielleicht hat das was damit zu tun.
Ist nicht alles besser geworden.
Das ist ein Trump-Podcast. Der Podcast wurde in Trumps Amtszeit gestartet. Das ist ein Trump-Podcast.
Das hier? Trump-Podcast. Nee, aber genau. Ich hatte dir gerade erzählt von der Doku, die ich gesehen habe, ja? Also das ist jetzt voll komisch, aber wir haben jetzt schon gerade quasi darüber gesprochen. Also wir können jetzt nicht in all dieser Länge nochmal darüber reden, aber
ich tue überrascht. Und dann hat er was gemacht? Wie heißt der genau? Kannst du noch mal buchstabieren?
Boah, ey, krass. Aber die Sache ist, ich weiß auch noch nicht mal, was wir alles da schon
Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich hab jetzt ein paar Sachen schon gehört und du kannst ja noch mal irgendwie anders erzählen und irgendwie noch mal diese Geschichte kurz noch mal rekapitulieren für alle Leute, die unser Telefonat nicht gehört haben. Und das sind alle Leute.
Nein, auf jeden Fall, ich habe eine Dokumentation gesehen, die heißt Mein Haus, mein Kiez, mein Clan, wem gehört Neukölln? Okay? Im ZDF. Es war komisch, diese Sachen zu machen. Egal.
Es war scheiße, aber da ging Frontal 21 war so ein Bericht.
Genau, Frontal 21 und hier geht es um den amtierenden Bürgermeister Neuköllns, den regierenden Bürgermeister Neuköllns. Und zwar, der heißt Martin Hickel. Vorhin hatte ich noch einen kleinen Witz, Heikel heißt er, dass ich nicht wusste, wie der Name. Aber das war viel witziger. Aber das werdet ihr leider nicht hören. Aber auf jeden Fall geht's.
Das ist ein Insider-Witz-Podcast für 2 Leute, ja, okay.
Genau. Aber auf jeden Fall geht's um ihn und das fand ich voll spannend, weil es ein irgendwie Typ mit einer besonderen Ausstrahlung ist, einfach so ein langer, großer Deutscher und der führt hier so in Neukölln so eine Null-Toleranz-Politik und der möchte wirklich was machen. So der Typ ist wirklich, also, und ich kaufe es ihm ab, war mir sympathisch, weil er irgendwie nicht sympathisch war. Es schien für mich so, er möchte gar nicht sympathisch sein, sondern er möchte einfach nur Dinge erledigen. So.
Ja, also er hat auf jeden Fall die Frisur dafür, also
ja,
ihr müsst dann mal dieses Bild und dann denkt ihr euch, ja, okay, der Typ ist nicht eitel. Jedenfalls nicht oft bei den Sachen.
Ich finde, er sieht so aus wie so eine richtig große Rahmenscheuche.
Ja, ich finde, er sieht aus wie so ein russischer Austauschschüler, irgendwie so ein Ukrainer, der gerade zu Gast ist.
Ja, stimmt, witzig, dass du Russisch sagst, weil, das hatte ich jetzt auch schon gerade gesagt, aber ich muss es jetzt, also ich sag's nochmal, aber, und da wird mir gerade richtig warm ums Herz, weil es gibt so ein Buch, also es ist kein Märchen, aber es ist sozusagen so eine märchenhafte Erzählung eines Polizisten, würde ich jetzt so sagen, ja, das ist so eine Art, Das ist sozusagen ein Musterpolizist, der schaut nach Recht und Ordnung und der heißt Zyazia Stjopa. Mhm. Und der hilft kleinen Kindern mit seiner Größe. Da fällt jemand irgendwie in einen fucking Fluss und der hilft, weil er so groß ist. Da ist eine Katze auf dem Baum, da hilft er, weil er so groß ist. Und der schaut nach Recht und Ordnung in der Stadt. Und so, ich finde, Martin Hickel ist so eine Art deutscher Zyazia Stjopa in der Sonnenallee. Und das war so die Doku. Also da ging es um Clankriminalität, aber auch, dass Neukölln von Großinvestoren, sozusagen von ausländischen Investoren aufgekauft wird.
Yeah.
Aber das war crazy, das war wirklich herzerreißend, weil ich meine, es ist ja immer so, es gibt ja irgendwie dieses Zitat von Stalin irgendwie ein Tod ist eine Tragödie, irgendwie Tausende sind eine Statistik oder so.
Ja, ne? Yeah. Oder Millionen. Oh. Ich glaube, bei Stalin geht es in die Millionen.
Ah ja, okay. Ist auch witzig, dass er so ein Massenmörder ist und dass er so gequotet wurde. Also das verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, so vielleicht hat Stalin bessere Quotables als Hitler. Ja, weil da ist ja jetzt erstmal, das ist ja ein guter Quote. Also,
das ist ein guter Quote, aber ich meine,
der hätte auch von Mandela sein können.
Ja, genau, wo hat er denn das gesagt? Weil er ist doch der Typ, also hat er es dann damit legitimiert? Also das ist ja voll, verstehst du, was ich meine? Er ist doch der Typ, der dann für diese Millionen Toten auch unter anderem gesorgt hat. Also das ist irgendwie völlig absurd. Aber egal, scheiße, ich möchte jetzt hier kein Stalin-Bashing machen, weil der zweite
Stalin-Bashing. Du Stalin-Versteher.
Nee, weil der Zweite Weltkrieg brauchte Einstein. Nein, Spaß. Aber genau. SPD-Bürgermeister Hickel. Große Doku-Empfehlung oder kleine vielleicht. Dokumentation Mein Haus, mein Kiez, mein Clan. Weil da wurden dann halt irgendwelche so Einzelschicksale gezeigt von Leuten, die deren Häuser dann irgendwie aufgekauft wurden und da konnten die irgendwie nicht mehr in diesen Wohnungen bleiben. Also, das ist irgendwie voll traurig, weil dadurch wird wirklich, also das ist sozusagen Gentrifizierung. Also Gentrifizierung ist nicht, wie man irgendwie denkt, dass es dann irgendwie dieses kleine teure Café gibt und von dort aus fängt es an, sondern das ist rückwärts gedacht, sondern es wird aufgekauft von Investoren, es wird teurer gemacht und so entsteht es erst. Also es werden wirklich Leute aus ihren Häusern rausgekickt. So.
Ja, das ist die krasse Scheiße. Ich find's irgendwie interessant oder witzig, wenn dann, glaube ich, Leute so sagen, oh, hier hat ja ein richtig geiles Café aufgemacht und damit haben die ein Problem, so. Ja,
raus, ihr Schweine.
Was denkst du, was es vorher war? Vorher war es eine Spilo. Also,
genau.
Die tun so, als wären irgendwelche Scheißläden. Ich meine, es gibt voll viele gute Läden, aber irgendwelche Drecksläden irgendwie voll schützenswert, nur weil die mal Ausländern gehört haben. So, ja, aber das waren, das war einfach so, es gibt manchmal so, es gibt richtige Trash-Drecksläden auch in Neukölln, wo sich denkt, ja, das ist nicht geil.
Ja, da könnte ein Starbucks sein, an dem echt viele Leute Freude hätten, weiß ich.
Ja, ja, genau, also wir müssen nicht jeden einzelnen Laden schützen, nur weil er nur weil er alt ist, also es gibt viele Dinge, die sind voll schützenswert, aber nicht, also wirklich nicht jeder einzelne Laden.
Ja, das stimmt. Es gibt ja, glaube ich, wirklich viele Leute, die sind so, nee, also wir wollen unser Geld verspielen in der Spilo und wir wollen Pisse trinken, kein Kaffee, so verpisst euch, so, weißt du, was ich meine? Nee, es ist schon bessere Lebensqualität zum Teil, aber es ist wirklich schlimm, wie halt.
Aber jetzt geht's um die Wohnungen mit Hickel.
Genau. Also um ganze Häuser, die werden ja dann sozusagen verkauft und dann
das Game da
saniert und modernisiert und so. Und das ist richtig schlimm. Also, Mann, es ist irgendwie interessant, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt, weil Leute denken dann, es wird Unternehmern schwer gemacht und man hat irgendwie so ein romantisches Bild von diesem Unternehmer, wie er Häuser aufkauft und dann zum Vermieter wird und dann so selber diese Gegend gestaltet oder halt Lebensunterhalt gewinnt oder verdient oder so. Nein, das sind einfach irgendwie Investoren, die sind komplett losgelöst von dieser Gegend. Also die haben dann nichts mit sie. Und es ist zum Teil einfach so spekulieren. Also das ist völlig absurd, finde ich, dass man eigentlich theoretisch offen ist, also als Stadt. Und dann kaufen das irgendwelche chinesischen Investoren. Also das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist für mich so eine Art, was ist das? Das ist ein Nachteil von globaler Politik. Das ergibt für mich auf gar keiner Linie einen Sinn. Also dass das jetzt hier, nehmen wir ein Wohnhaus, wird von irgendwelchen Chinesen aufgekauft. So. Und dann
ja, aber es können ja auch irgendwelche Deutschen sein aus Stuttgart oder was auch immer. Also einfach irgendjemand, der mit der Stadt nichts zu tun hat, nicht da lebt, gar nichts, sondern
stimmt, aber ich meine, diese Chinesen aus China haben noch mal weniger zu tun als die aus Stuttgart.
Ja, das
aber
stimmt.
Ich verstehe natürlich, was du meinst.
Ey, meinst du irgendwann, ach sorry, kurzer Ausflug, meinst du irgendwann wird es sozusagen chinesische Expats geben? Ich meine, gibt's ja jetzt schon, aber dann irgendwie noch mehr.
Klar.
Klar. Und wo sind die dann? Wo sind die dann?
Was meinst du?
Auf der Skala. Ja.
Auf der Skala, um anzugriffen.
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Also ich glaube, es hängt davon ab, wie mächtig China wird. Wenn irgendwann in 20 Jahren China immer so irgendwie wirklich so nochmal deutlich mächtiger ist, dann ist man so, oh, das sind Chinesen.
Das, ja, das
sind
richtig
ist coole
ganz
Leute.
Ja, weil Made in China ist ja plötzlich so eine Art Qualitätssiegel geworden.
Ja, so langsam. Echt in den letzten 5 Jahren, das wandelt sich gerade dahin.
Ja.
Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, genau, aber da geht es darum, und halt diese Clan-Kriminalität. Mhm. Und dieser Martin Hiekel, der greift da durch, der ist da bei diesen Razzien live mit dabei, und das ist irgendwie voll witzig, diesen
der gibt sich das deutschen, alles.
Ja, der gibt sich das alles, und also irgendwie witzig, diesen großen Deutschen in der Sonnenallee zu sehen, so mitten in der Nacht, wir sind deutscher großer Leuchtturm, so yeah. richtig Fehlerplatz, so in der Sonnenallee, yeah. weißt du? Und ja, da gibt es halt auch immer wieder ausländische, also gab es immer wieder in der Doku, also irgendwelche ausländischen Ladenbesitzer, die sind rausgekommen während dieser Razzia, das zieht ja ganz viele Leute an und die haben ihn dann so zugejubelt, so, ja, ja, endlich macht mal jemand was und so. Mhm. Weil das ist ja komplett, also ich finde, irgendwie, wie soll ich sagen, Leute, die diese harte Politik gegen Clans kritisieren, die sind fast schon Rassisten, weil im Endeffekt machen es die Clans, diesen ganzen Kleinunternehmern oder Unternehmern an der Sonderlei oder irgendwelchen Ausländern schwieriger, weil die sie abziehen.
Ja, das sind die ersten Opfer eigentlich, sind immer irgendwelche kleinen ausländischen so Ladenbesitzer. Die werden ja am meisten, die kriegen das am meisten ab, die
genau.
Scheiße.
Genau, so. Weil, also, ja, ja, absolut. Und dann irgendwelche also linken Typen, die dann so sagen, ja, nee, also klar, du kannst nicht verstehen, aus welchen Gründen die das machen. Ja, also ich verstehe sozusagen schon, aber das muss trotzdem bekämpft werden. Und jemand, der dann da durchgreift, ist fast schon mehr pro Ausländer, weil er irgendwie besorgt ist um diese Leute.
Ja.
Er möchte nicht, dass sie das anstatt so zu, wie soll ich sagen, irgendwie so bemütternd zu sein und dann durch so eine Art falsche Toleranz so mehr Schaden anzurichten.
Ja, ich glaube, keiner hat ein größeres Problem mit diesen irgendwelchen Clan-Kriminellen als Ausländer. Also ich glaube, die müssen die hassen. Also das ist ja wirklich nicht der Grund, weshalb man nach Deutschland gekommen ist, um sich dann wieder
sich weiter ausbeuten zu lassen.
Ja, um sich wieder irgendwie so in so einer Unsicherheit zu leben oder so einer Willkür ausgesetzt zu sein. Mhm. Ich meine, wir kennen es doch nicht aus, wie das da abläuft, aber irgendwelche Schutzgeldsachen zahlen zu müssen an irgendjemanden, der in der Nachbarschaft da rumläuft. So, ja, warum bin ich denn hier, Alter? Das ist ja wieder wie damals, wo auch immer ich herkomme, dem Szenario, der Typ, und so, wo irgendeine Miliz das übernommen hat, so. Also ich glaube, so also die meisten einfach netten arabischen, türkischen Papas, die dann irgendwie einen Laden haben,
absolut,
würden sich richtig freuen und würden richtig sagen, yo Mann, ich hab Bock auf Rechtssicherheit und hier irgendwie klare Kante.
Start.
Ja, ich glaube, die würden voll viele AfD-Wahlsprüche dann einfach so, ja, klare Kante gegen Clankriminelle. Yo, unterschreibe ich. Ich bin dabei. Klare Kante.
Bikinis oder Burkas? Bikinis.
okay, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Nein, aber also ja, genau das. Und ja, außerdem, das ist ein großes Problem, wenn dann halt, also ich meine im Endeffekt, du schaust zum Teil, diese Läden an der Sonnenallee sind beliebt. Also da gibt es auch im Sommer Schlangen und so. Und da gehen dann diese Hipster hier hin und die feiern das dann ab, für so diese Falafel für fucking 1,50 Euro zu essen und so. Yeah. Und dann ist ja auch alles vegan, weil sie dieses arabische Essen, das Ding.
Mann, das ist so eine komische, ja. Yeah.
Genau, und dann ist es ja, so voll hip und bla, aber im Endeffekt, das ist voll krass, was man dann theoretisch, also ich meine, was ist denn, okay, was ist aus deren Sicht die andere Wahl, das nicht zu unterstützen, aber was man dafür ein
Ach
System
so, nee,
unterstützt.
Nee. Yeah, yeah.
Ja, genau, weil du unterstützt da fast schon da diesen, ja, keine Ahnung, also, ja, Ali klingt jetzt noch zu rassistisch, aber
so heißt, so heißt der Hund.
Du unterstützt diesen Hund. Nein, aber du unterstützt dann diese Leute, die dann zum Teil für weniger als Mindestlohn arbeiten.
Ey,
weil,
voll viele Flüchtlinge, glaube ich, arbeiten in diesen Küchen.
Absolut.
Ich war da manchmal da, natürlich. Ey, und ohne Scheiß, also ich weiß nicht, man hat da ein bisschen Auge für, und ich dachte mir so, wirklich diese Typen, wo man sich denkt, boah, du siehst wirklich aus, als wärst du neu hier.
Ja, ja.
Und da sind
ja
irgendwelche Typen, die in den Küchen arbeiten. Und ich denke mir voll oft so, ey, ich glaube, dass der echt dass das hier, dass der voll ausgebeutet wird, so. Ja, ich weiß ja, nicht, voll, was der Laden voll für Kohle macht, aber ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber ich habe das, mein Vater hat mir früher immer gesagt, so als ich Student war irgendwie und wegen Nebenjob, er meinte immer so, ja, arbeite nicht bei Ausländern. So, er meinte so, ja, die beuten dich aus und bla bla bla. Und ich glaube, das sind die alten Geschichten, weil die Geschichten, die er kannte von früher aus seiner Zeit, war, dass die oft bei Leuten bei Landsmännern oder so gearbeitet haben. Als Flüchtlinge, illegal, und dann aber der Ladenbesitzer, die dann nochmal extra ausgebeutet hat und gesagt hat, ja, also manchmal Lohn geprellt hat oder manchmal einfach viel zu wenig gezahlt hat, weil er meinte, ja, ist ja eh illegal, was willst du sagen? Und außerdem, zu wem willst du gehen? Willst du der Polizei sagen, ich bin seit drei Monaten im Land und breche schon eure Gesetze? So. Sowas gibt es, einfach nur so, das ist halt voll komisch, das auf dem Podcast zu sagen, aber sowas, also absolut ohne jetzt den Verdacht zu streuen, dass all diese Läden so sind oder so. Aber
weißt du noch, wir haben einmal in einem Laden gegessen, also das ist jetzt wirklich mittlerweile so 4-5 Jahre her, und der war so richtig neu und du konntest so einen Grillteller so für 1,75 Euro essen oder so.
Nein, ohne Scheiß, das war ein Grillteller mit allem drum und dran und der hat so 4 Euro gekostet und das hat einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Also es war so Reis und 2 Spieße Fleisch und Salat und so 4 Euro? Ja,
ich weiß, aber erinnerst du dich? Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also,
ich weiß, was du sagen wirst.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob du weißt, weil das Besteck war noch nass.
Das Besteck war noch nass.
Das wurde gerade sozusagen frisch gewaschen oder so frisch, nicht mal so ganz leicht abgespült und uns dann hingelegt. Aber das war irgendwie auf eine Art so eklig, weil eigentlich sollte das mir dieses Zeichen geben, so, das wurde gerade gewaschen, ist noch nass. Ist das sauber? Im Endeffekt war das so, ihr habt das gerade erst sauber gemacht? Also,
ja, und außerdem.
Und ich muss es jetzt hier trocknen, bevor ich es
esse? So zu Hause oder wenn ich bei Freunden bin oder so, wenn ich da ein nasses Besteck kriege, dann hat es vielleicht dieses Gefühl. Aber so von einem Fremden in einem Laden, nasses Besteck zu kriegen, ist so komisch.
Das war richtig komisch.
Es ist auf jeden Fall eine komische Situation, diese Themen sind alle nicht so einfach und es gibt halt nicht die eine Meinung, die andere, aber was du ja meintest, es ist wirklich dieses Gefühl von, okay, das stimmt auch und hier und da und bla, und es soll jetzt überhaupt nicht so rüberkommen, als wären hier die Läden, als würden die alle ihre Mitarbeiter ausbeuten, aber es ist diese Dynamik von irgendwelchen linken Hipster-Deutschen oder so, die sagen, oh, so toll und 1,50 Euro für diese vegetarische Falafel und Refugees welcome. Und dann so, das gibt's auch. Und vielleicht ist es cool für den Typen, dass er da halt für 3 Euro die Stunde arbeitet, besser als nichts. Aber
so weiß ich nicht, die dann so sagen. Die haben so eine schöne, günstige Kultur. Das ist so schön. Ja. 1,50 Euro. So schön günstig, diese Kultur. Nein, aber im Endeffekt, da läuft ganz viel schief, wenn man, glaube ich, eine Falafel für 1 Euro oder so bekommt oder 1,50 Euro. Also,
ja, allgemein, wenn Sachen einfach viel zu günstig sind, dann sollte man sich denken, was ist denn los?
Genau, und da kommen wir auf meinen Helden, Alter, aber ich lasse mich auch zu schnell mitreißen. Ich habe einfach nur einen Frontal 21 Beitrag gesehen, bin irgendwie sofort Fan geworden. Das ist irgendwie so, als würde ich so ein Lied hören, kaufe mir sofort Tickets, Alter, von irgendwem. Aber von hier Martin Hickel, weil das war cool zu sehen, weil es war einfach nur, und ab und zu musst du so eine Art Zeichen setzen. Also wenn du so eine Null-Toleranz-Politik fährst, da musst du irgendwie, das hat einen symbolischen Wert. Und dieser symbolische Wert hat auch nochmal einen Wert in der Realität. Also dann ist es nicht mehr nur symbolisch. Und da meinte ich auch schon vor einer halben Stunde. Okay, ich werde es nicht mehr so sagen.
Aber warte mal, hast du die Aufnahme gerade vor dir? Nochmal so zwischengefragt?
Ja, klar.
Okay, ja gut.
Ja. Genau, aber das wird man auch, glaube ich, also wenn man wollen würde, könnte man diesen Podcast richtig schnell canceln mit dieser Sache, die ich, glaube ich, gleich als nächstes sage. Das kann man richtig klippen. Ausländer mögen es zum Teil, also, oder wollen, dass hart durchgegriffen wird, weil ansonsten nehmen die den Staat irgendwie nicht ernst oder so. Und das ist voll witzig, weil wenn ich dann so mit Arabern spreche oder irgendwie mit Chinern oder so, und ich habe mit ihm so Gespräche und der sagt uns so wirklich so, ja, die haben so eine Mentalität, die tanzen so den Deutschen auf dem Kopf, so, das ist so scheißegal, die nehmen
möglichst Rechte, was falsch verstanden. Wenn man das krass völkisch missverstehen will, dann kann man das. Aber ich verstehe voll, was du meinst, natürlich.
Ja, das ist halt die Sache. Irgendwie, wir haben so hier so eine Art, also wir werden immer mehr gehört oder so, aber ich versuche irgendwie, ja, den Leuten irgendwie so eine Art Gefühl zu geben von was wir sind oder was wir für Gespräche hören, haben und die daran teilzuhaben, weil im Endeffekt alles, was man so im Fernsehen sieht, ist so durch so viele verschiedene Schichten gefiltert und man muss so korrekt sein und durch das Korrekte kommst du aber vielleicht gar nicht auf diese Wahrheit, sondern nur auf dieses schön polierte, also was heißt Wahrheit? Ich möchte gar nicht diesen Anspruch haben, aber ich möchte diese verschiedenen Schichten in meinem keine Ahnung, so wie die Welt halt ist oder wie sie wahrnehmen, so irgendwie darüber zu sprechen. Und und ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, das stimmt, weil
ja, auf jeden Fall bei den Kriminellen oder was auch immer, bei diesen Clan-Leuten, denke ich, ja. Also ich meine, ich stecke da nicht drin, aber alles, was ich je erlebt habe, wäre, ja, natürlich denken die so.
Es gibt ja so ab und zu, ganz selten liegen dann so Gespräche oder zum Beispiel, also jetzt Abu Chaka, ja, das ist ja der eine Clan. Also es gibt ja hier,
es gibt Remo-Clan viele.
Ist, glaube ich, ganz groß in Neukölln.
Yeah.
Genau, und dann halt, keine Ahnung, was auch immer, Abu Chaka oder so. Aber wenn man die dann so reden hört oder was auch immer, dann ist es ja genau das. Das ist ja übrigens, das ist ja so Toxic Masculinity at its finest im Endeffekt. Das ist ja genau das eigentlich.
Ich würde die gerne mal auf Twitter erleben. Einfach, also was die mit Twitter anstellen, weil...
Ja,
die werden ja quasi alles, wogegen Linke jetzt wären, aber sie sind auch Ausländer, also wie gehen die dann damit um?
Stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, aber und die brauchen fast so jemanden, der da stark durchgreift und irgendwie, wie gesagt, ich lasse mich gerade zu sehr mitreißen, aber Martin Hiekel, Alter, war mein Mann, als ich das gerade gesehen habe, so, weil ich dachte, ja, da ist jemand, der ist da dabei, ihm geht's wirklich um diese Sache und er riskiert da auch auf seine, also auf eine Art sein, ich möchte es nicht zu heroisch aussehen lassen, aber sein Leben, also da gab es auch eine Szene, wo er wirklich eine Schutzweste, nee, aber jetzt, wie gesagt, ich möchte es nicht zu sehr, aber trotzdem, also du riskierst
auf jeden Fall
schon,
sein Komfort, sehr viel Komfort.
Ja, also sich mit diesen Leuten anzulegen, Chaos, ist glaube ich, ist nicht so easy. Also ich glaube, das ist, also
ja, klar,
wenn die wollen, finden die dich und so. Also.
Es gab auch immer ein paar Mal Beispiele von Leuten, die, glaube ich, in einer gewissen Abteilung gearbeitet haben, das hatte ich mal irgendwo gesehen, und die wurden auch bedroht und so. Also in der Polizei, in einer gewissen Abteilung. Und ich weiß, da gab es auch einen Fall, wo dann der eine meinte, da wurde ihm, glaube ich, ein Foto geschickt von der Schule seiner Kinder oder so. Also irgendwie sowas.
Wow, ja.
Ja, so auf dem Level. Ja. So, da ist halt nichts passiert, aber das sind halt richtige Psychospiele. So.
Ja, absolut. Ja, voll witzig, da gab es auch so einen Fall, das ist auch crazy im Endeffekt. Guck mal, also das ist crazy. Geld wird irgendwie ganz viel gewaschen über Immobilien, okay? Also quasi, also auf kriminelle Wege erlangtes Geld wird dann in Immobilien gesteckt und dann wird so Geld gewaschen, dann hat das einen realen Wert, dann wird es vielleicht weiterverkauft etc. Keine Ahnung, was dann alles damit gemacht wird. Weißt du, was richtig crazy ist? Da gab es irgendwie so einen Fall und das war im Süden der Kölns. Da wurde anscheinend, also mit Clan-Geld wurde eine Flüchtlingsunterkunft gekauft.
Oh.
Und da leben jetzt sozusagen Flüchtlinge und das Krasse ist, bei diesen Flüchtlingsunterkünften bekommst du Zuschüsse vom Staat. Das heißt...
Echt?
Das mehr oder weniger, das heißt, klar. Und das heißt, da haben halt quasi Clan-Kriminelle sich was gekauft. Und dann das sozusagen für Flüchtlinge eröffnet und kassieren jetzt sozusagen Geld vom Staat. Ach, also das ist voll crazy, das ist sozusagen doppelter Schaden. Also das ist richtig hart.
Vor allen Dingen sind die dann da Einstieg in Deutschland, dass du dann direkt neu bist hier und dann an so Leute gerätst. Ich glaube, die haben auch öfters so minderjährige Jungs, Flüchtlinge, die irgendwie unbegleitet geflohen sind, wurden auch viele von denen wurden schnell aufgesammelt und dann irgendwie so.
Jesus,
ich weiß nicht wie viele, aber so auf jeden Fall gab es das, dass sie dann so als Fußsoldaten oder als Dealer da irgendwie so etwas missbraucht
also
wurden.
Safe am Kotti oder so, also irgendwie auch noch so vor dem Lockdown, boah, crazy. Also man hat da echt so viele gesehen, wo man sich dachte, man, krass, es tut mir wirklich leid.
Weil ich da vermischen sich halt so viele verschiedene Dinge, das ist so krass. Aber man muss wirklich, also zu diesem ganzen Thema, so dass Leute irgendwas daran rassistisch finden könnten, dass man dagegen vorgeht, das ist so irre, das ist einfach so irre. Und es ist wirklich der Punkt so, ey, warum kommen denn viele Leute hierher? So einer der größten Gründe ist eben sowas wie Rechtssicherheit oder dass man keinen Bock hat, irgendeiner Willkür ausgeliefert zu sein und so. Und dann ist es das Schlimmste, wenn man sich denkt, boah, hier geht's ja wieder los, es ist ja wieder nur irgendwie so ein komischer Dschungelrecht des Stärkeren und irgendjemand kann mir hier irgendeine Ansage machen und ich habe hier so einen kleinen Laden, versuche irgendwie meine Familie zu ernähren, habe mir was aufgebaut und jetzt, also
voll.
Dieses ganze Thema, also ich bin hier kein Berliner Ausländer oder irgendwie sowas, ich stecke da nicht so drin, aber alles so meine Erfahrung oder was ich mitkriege oder was ich irgendwie als hier aus Bremen oder was auch immer einfach weiß, ist, dass das höchstwahrscheinlich all diese älteren ausländischen Leute, die irgendwann in den 80er, 70ern hergekommen sind, die Letzten sind, die Bock auf diese Leute haben und sich wirklich freuen über so Martins.
Ja, sicher. Also die haben keinen Bock auf diese fucking korrupte Scheiße. Die haben nicht, also ab irgendwann ist man auch, glaube ich, zu alt für diesen Dreck, dass man sich denkt so, ach fuck, ich werde jetzt hier schon wieder verarscht. Also ab irgendwann checkt man diesen Scam, weißt du? So wie in Thailand dann zum 5. Mal in das gleiche Tuk-Tuk zu steigen, um die gleiche Scheißtour zu sehen. Und dann war es so, wow, fuck, ich kenne das alles schon so.
Es ist so unfair. Alt für diese Scheiße. Und es kommt halt noch dazu, diese Angst von Ausländern zur Polizei zu gehen und irgendwas damit zu tun zu haben, die auch noch doppelt so hoch ist, wenn du tatsächlich gerade einen unsicheren Status hast, tatsächlich irgendwie ein Flüchtling bist und dir denkst, boah, ich will hier 0% in irgendeiner Hinsicht negativ auffallen. Ich will mit diesen Behörden so wenig wie möglich zu tun haben, die warte nur drauf, mich in den nächsten Flieger nach Afghanistan zu setzen. So, ich halte die Füße einfach still.
Ich schwör's dir, diese Angst ist riesig. Also
diese Leute, also ich glaube, Alter, wenn du Pech hast und an die falschen Typen gerätst, dann bist du echt so zu sehr dem ausgeliefert, weil du hast einfach du hast keine Gang, du hast nicht die Polizei oder so. Oder du hast das Gefühl, dass du die nicht hast und das reicht ja schon.
Voll. Aber was er meinte ist, also Martin Hickel, der wollte auch einfach hier in dieser Gegend mehr oder weniger vermeiden oder möchte das nach wie vor, dass es wie so eine Art so rechtsfreier Bezirk wird oder so oder rechtsfreie Gegend oder so, sondern das hat unsere starken Prinzipien oder demokratischen Prinzipien, bla bla bla, wo sich auch jeder viel sicherer fühlt und das ganze System transparenter ist. Aber so genau. Also das war interessant. Also es ging eigentlich gar nicht so viel. Also es ging das ist irgendwie voll interessant, weil es ging um diese zwei Welten, die Sonnenallee und dann ging es aber irgendwie um Neukölln allgemein. Und Neukölln, das ist voll crazy, das wusste ich selber nicht. Aber die Mieten sind irgendwie. Okay, what the fuck? Wir wurden jetzt nochmal unterbrochen, nochmal gehackelt von meinem Macintosh, von meinem Mac oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Wir mussten das hier gerade nochmal sogar neu starten.
So crazy ist es nicht, glaube ich. Das ist einfach ein technisches Problem.
Innerhalb des technischen Problems nochmal das Gleiche. Das ist für mich die Definition von crazy.
Das ist ein verrücktes Wochenende.
Okay, richtige Scheiße. Es ist nochmal abgebrochen. Also innerhalb des Problems gab es nochmal ein Problem.
Das gleiche Problem.
Hier gehackt. Das gleiche Problem, Alter. Wir wurden hier gerade von meinem Macintosh gehackelt. Das ist übrigens, wenn man das so zu groß machen möchte, von meinem Macintosh.
Warte mal, da fällt mir gerade ein, bevor du das nächste erzählst, weil du Macintosh sagst, weil ich da an Steve Jobs denken musste und dann unweigerlich an mich und meinen Kavus-Kalender. Bestellt euch den Kavus-Kalender. Es gibt ihn noch, es ist alles Pre-Order. Der wird mega, ich bin da gerade am Arbeiten mit Julian und damit die Leute wissen, was sie erwartet, weil ganz wenige, überraschend wenige wollten überhaupt wissen, was sie erwartet, es wird immer ein spektakuläres Bild von mir geben, aber nicht zu dominant, nicht jetzt meine Fresse in groß, sodass ihr euch einfach jedes Mal erklären müsst, wenn Leute das sehen und eine Weisheit von mir und ein Bild von mir, wie ich das irgendwie umsetze. Mehr will ich nicht verraten. Es wird mega. Der Kavus-Kalender ist out now. Ihr findet ihn in Link in meiner Bio und einfach.
Sag noch die Seite.
Warte, was ist denn die Seite? Läuft dann über Ticket Toaster auch. Boah, ey.
Ja, okay.
Warte mal. Ich weiß gerade nicht, wo man mein Produkt kaufen kann. Ich hab's gleich. Ja,
klick doch einfach auf deine Bio dann weißt du das.
Ja, auf meine Bio bei Instagram oder wir packen es auch in die Folgenbeschreibung, einfach der Link. Genau, kommt in die Folgenbeschreibung, der Link zum Kavus Kalender, und wenn ihr den so sucht, dann gebt einfach ein Kavus Kalender, wie Kalender, ich habe jetzt aber,
nee, ich habe deine Seite hier, kavus-kalanta.de, kavus-ticket-toaster.de, da haben wir es.
Genau, also das ist die Adresse, kavus-kalanta.ticket-toaster.de, der Kavus Kalender, 12 Weisheiten für 12 Euro für 12 Monate. Es wird fantastisch. Bestellt ihn euch. Das war meine schnelle, komische Werbedurchsage. So, jetzt waren wir gerade wo waren wir?
Ja, genau, also diese Doku, und da geht's nicht nur um Clan-Kriminalität, und das ist irgendwie sozusagen das Interessante, weil wenn man immer an Kriminalität denkt, dann denkt man immer an irgendwie Mafia-Strukturen oder man denkt an irgendwie Raub und Diebstahl und so etwas und an Gewalt.
Was Physisches.
Aber das ist natürlich eine völlig... Ja, was Physisches und was irgendwie super Emotionales, aber es gibt ja natürlich etwas, das von all dem irgendwie auf eine absurde und perverse Art gelöst ist und dadurch fast schon noch krimineller, aber so White Color Crime, und zwar Color nicht beschrieben wie die Farbe, sondern C-O-L-L-A-R, also wo irgendwelche Banker über Existenzen entscheiden, die mit denen nichts zu tun haben, die einfach ruinieren und was auch immer, und auch Neukölln ist davon betroffen, weil in Neukölln sind über die letzten, keine Ahnung, was da in der Doku vorkam, aber ich glaube, so irgendwie über die letzten 10, 20 Jahre sind die Mieten um irgendwie sowas wie 30% gestiegen oder mehr. Ich bin nicht so gut.
30? Nee, ich glaube, du meinst 300, oder?
Ich glaube vielleicht sogar, ja, das ist eben die Sache, weil da gab es etwas, also die Mieten sind krass angestiegen und das ist mein Punkt, aber der Wert der Wohnung, also die Wohnung zu kaufen, das sind 300, das ist dreimal so teuer mittlerweile.
Ja, ja,
das ist richtig crazy,
unglaubliche
genau.
Sprünge.
Ja, genau. Und das Krasse ist, das sind ja hier Investoren, die investieren und die spekulieren auch zum Teil einfach nur mit diesen Immobilien, und die interessiert diese Stadt zum Teil gar nicht. Deswegen, man hat irgendwie zum Teil eine zu romantische Sicht von diesem Unternehmer. Und das stimmt auch. Also die Gesellschaft, also die, keine Ahnung, die baut auch auf Unternehmern, auch auf diesem Unternehmergeist.
Aber keiner hat eine romantische Sicht von Immobilien. Händlern, also Immobilienmaklern.
Genau.
Oder
ja, Besitzern. Ja, weil es nicht der klassische Unternehmer ist, sondern das sind einfach so richtig große Investmentfirmen, die so komplett, also fast schon so wie kontextlos, denen geht es einfach tatsächlich so einfach nur ums Geld, dann irgendwelche Häuser aufkaufen und dann irgendwie damit spekulieren. Also die haben gar keinen Bezug zu der Gegend, gar keine Geschichte, sondern die geht es einfach nur darum, ja, also wie können wir diese Sache kaufen und vielleicht dann teurer verkaufen? Das ist so richtig crazy. Und da sieht man irgendwie diese Einzelschicksale, die komplett dadurch gefixt werden, die dann ausziehen müssen und so. Das ist richtig traurig. Also und das ist irgendwie gerade aktuell auch das Spannende, was jetzt gerade passiert an der Börse. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber mit GameStop.
Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Ich habe es ein bisschen hier Dings da, komischerweise, ja, bei Joe Rogan gab es einen Clip zu GameStop, da wurde das so, ich hab's aber, also die haben sich irgendwie zusammengetan, die GameStop Community, oder was war da los?
Na, ich versuche das jetzt gerade einfach in meiner dummen Sprache, in meiner dummen Logik hier zusammenzufassen, aber im Endeffekt ist es, auf dem Aktienmarkt so, es verhält sich so, du kannst quasi darauf setzen, also investieren, dass ein Unternehmen im Kurs steigt, also dass es irgendwie sozusagen rein wirtschaftlich wächst, dass es einfach an Wert steigt, oder du kannst auch darauf setzen, dass es einfach absteigt und dass es pleite
shorten.
Geht.
Ich glaube, man shortet dagegen oder irgendwie sowas. Ja.
Genau, und da gibt es irgendwie so Hedgefonds oder so, oder Hedgefonds Menschen, Alter, die dann die ganze Zeit auf GameStop gesetzt haben, dass es pleite geht, dass es weiter im Wert sinkt. Und ich glaube, das Problem daran ist auch, dass sie dadurch einfach auch den Markt mitbestimmen, weil wenn alle Leute irgendwie sehen, hey, das sinkt gerade die ganze Zeit im Wert, dann wird es auch...
Nee, vor allen Dingen dieser große Hedgefonds shortet gerade GameStop, dann wissen die, oh krass, die werden
Genau, okay, ey, wir wurden hier sogar nochmal unterbrochen. Also, um das in einfacher Sprache zu sagen, es gibt Leute, die dann einfach drauf wetten, dass ein Unternehmen den Bach runtergeht, so, und die profitieren dann davon und dann können die auch unter anderem dadurch den Markt bestimmen, weil ganz viele Leute dann sehen und panisch dann auch vielleicht von ihren Aktien irgendwie sozusagen abspringen und dann hier noch weiter, also das wird dann so wie so eine Art so self-fulfilling prophecy, also dieses Unternehmen, und das ist in diesem Fall GameStop, ist dann ab irgendwann einfach nichts mehr wert und Leute haben Angst, deswegen wie anzurühren. Und das ist so voll die romantische Geschichte, das ist eine richtige Robin Hood-Geschichte und Robin Hood spielt jetzt auch in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle, weil im Endeffekt hat sich die Gamer-Community, also was heißt Gamer-Community, so eine Internet-Community hier zusammengefunden in dem Weltforum Reddit, also da gibt es ganz viele Foren und die haben unter dem Forum R Wall Street Bets haben die einfach gesagt so, ey, das lassen wir quasi nicht mit uns machen oder das lassen wir nicht mit GameStop machen.
Weil die GameStop irgendwie lieben oder weil die da emotional verbunden sind.
Genau, die lieben GameStop und die hassen auch außerdem dieses ganze System. Und die haben quasi gerade gesehen, wie das mit GameStop gemacht wird und GameStop ist so ein bisschen Teil ihrer Kindheit oder Teil ihrer Heimat irgendwie auf eine Art so. Und das dann so, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Und Folger haben sich zusammengeschlossen, haben sich verfickt und also haben so GameStop einfach so gerettet, also zumindest jetzt für einen Moment. Mhm. Und zwar sogar so sehr, die haben alle dann da rein investiert und so sehr, dass es einfach heftig im Wert gestiegen ist. Und dadurch haben halt diese Hedgefonds, die sind komplett pleite gegangen, weil sich das irgendwie nicht bestätigt hat. Also das war quasi eine Wette, die nicht aufgegangen ist. Und da gibt es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also ob was auch immer, millionenschwere Verluste auf deren Seite. Also es war ein richtig crazy, also richtig kranker Machtkampf. Und es ist irgendwie witzig, dass so ein Internetforum diesen Kampf, das war sozusagen David gegen Goliath. So. Und es war witzig, nee. Das ist krass, das zu sehen, dass das gerade währenddessen passiert. Das passiert ja immer noch heute.
Das läuft noch.
Also, ja. Also ich kenne sogar ein paar Leute, die auch aus Deutschland da rein investiert haben, auch einfach nur wegen der Sache selbst. Das kann ich total verstehen. Weil man sich denkt so ein bisschen, ey, dieses ganze Ding, dieses Börsending scheint irgendwie so eine Art Scam zu sein, Alter. Und keine Ahnung, da wird irgendwie mit dem Schicksal von tausend von Menschen gespielt. Einfach nur so der des Geldes wegen, so der Gier wegen einfach.
Und, das ist Leute ja das, was sie sagen, so the game is rigged. Mhm. So, das ist irgendwie, dass die Spielregeln und das Spiel halt eher dazu neigt, dann die zu profitieren, die schon Gewinner sind, Also es ist zu deren Gunsten, was ich in dem Clip da interessant fand, weil die haben dann einfach auch nur so einen Nachrichtensprecher oder so einen Typen von irgendeiner Independent-YouTube-Nachrichtensendung oder sowas abgespielt. Und der meinte dann so, wie interessant das ist, dass nachdem das passiert ist, all diese Vorstände und irgendwelche Börsen, Finanz, blabla Leute, ja, irgendwelche Banker oder so, dass sie dann auf einmal nach Gesetzen rufen und Regularien und dass man da ja irgendwie nicht alles so passieren lassen kann und so. Ja, das erste Mal, wo ihr irgendwie verliert, davor wart ihr immer gegen jeden staatlichen Eingriff in euer Spiel und sobald einmal eine Sache nicht so läuft, ruft ihr direkt nach dem Staat. Das ist ja diese Mentalität oder das, was die Leute so ankotzt, ist so, dass es gar nicht auch noch nicht mal richtiger Kapitalismus ist, der da läuft, sondern einfach so, ist irgendwie so ein unfaires Spiel und wenn dann die Großen verlieren, dann wird es zum Sozialismus, dann kommt der Staat und hilft denen und bezahlt dann diese ganzen Bailouts wie in einer Finanzkrise und ansonsten soll sich der Staat aber bitte raushalten, weil die Macht des Marktes ist magisch und das dürft ihr nicht anfassen.
Ja, und witzigerweise wird auch gerade diese, also das klingt immer so schlimm, das klingt irgendwie, als wäre man so ein Wutbürger, wenn man sagt, die Elite, aber diese Leute, die werden gerade, oder dieses komische System, das wird auch gerade geschützt, weil die Politik hat Druck gemacht, diese Leute haben Druck gemacht und witzigerweise hier, und jetzt kommt zu Robin Hood, und Robin Hood steht ja für, also ist so ein Held, der Geld von den Reichen nimmt und es gibt ja den Armen und so und es gibt anscheinend so eine App, mit der du for free traden kannst, Robinhood heißt die, und die haben ab irgendwann den GameStop Trading, also bei GameStop den Trade beschränkt, also du durftest dann nicht mehr so viel investieren, wie du wolltest oder irgendwie sowas, die haben das irgendwie auf ein paar Aktien beschränkt und genau, einfach nur auf Druck von Wall Street und bla, und das ist völlig absurd, weil eigentlich steht Robinhood für Gleichheit so. Und Robin Hood ist jetzt da gerade jemand geworden oder diese App, die einfach nur diese Reichen schützt. Also es ist völlig absurd. Yeah. Es ist irgendwie super spannend gerade. Wir sind nicht unbedingt Teil dessen, aber irgendwie Zeitzeugen. Und ich finde es irgendwie unglaublich, wie darüber gerade berichtet wird, weil es ist super aufregend. Da werden sich jetzt gerade die schlechter gestellten fast schon, so kann man vielleicht einfach grob sagen. Und das ist noch nicht nur eine positive Nachricht gerade, sondern es wird, wenn, neutral berichtet oder kritisch. Also weil es wird irgendwie so gerade getan, so, ja, diese Gamer, diese fast schon Hacker, diese brutalen, diese rechten Gamer oder was auch immer. Nee, das sind einfach so Gamer, die haben gerade so voll Spaß daran, dass die gerade GameStop retten. Das ist für die voll witzig. Also ja, das ist ja voll die geile Geschichte im Endeffekt für die Firma. So.
Ja, ich glaube, in den Medien können Gamer nie was richtig machen. Das ist so das sind halt so die Bösewichte, auf die sich alle schnell einigen können. Ich glaube, Gamer haben mehr mit Vorurteilen zu kämpfen als Moslems. Also sobald es irgendwo einen Amoklauf gab, ist es die Schuld von Games.
Mhm. Ja, und Gamer sind noch nicht mal gewalttätig. Okay. Aber ja, Mann, genau, das ist das. Ey, ich weiß gar nicht mehr, bei der wievielten Minute wir sind. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei 2 Stunden, oder insgesamt?
Ja, fast. Also wir haben dadurch diese Aufnahmeabbrüche wirklich den Überblick verloren. Das ist jetzt irgendwie, wir sind irgendwo. Ich weiß es gerade nicht. Also bei dieser Aufnahme bin ich gerade bei, ich weiß nicht, Minute 18.
Okay, ich schneide es nur ganz kurz an, weil ich es einfach schon am Anfang so gesagt habe. Aber zu diesem ganzen Thema passt auf jeden Fall Thomas Gottschalk, weil diese Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, ist Parodie. Ich weiß nicht, ob du diesen Teil gesehen hast. Aber auf jeden Fall gab es irgendwie anscheinend im WDR, ja, oder da gab es irgendwie
Ich habe einen Aufschrei mitbekommen. Aber nichts.
Genau,
nichts
die Show hieß Die letzte Instanz, irgendwie eine Talkshow. Da waren 4 Weiße eingeladen und unter anderem Thomas Gottschalk.
So 4 Deutsche. Dieses Weiße zu sagen, das ist irgendwie amerikanisch. Stimmt. Das sind Deutsche.
Ja, stimmt. 4 Deutsche. Ja. 4 Deutsche. Und Thomas Gottschalk ist der Prototyp Deutsch und reich und privilegiert oder was auch immer, Alter, keine Ahnung, was die Leute alles da in ihm sehen. Aber diese Geschichte ist wirklich so wie Realsatire. Weil da sprechen die anscheinend über das N-Wort.
Echt?
So, oder über Rassismus. Ja, genau. Über Rassismus und so, irgendwie im Allgemeinen. Und dann irgendwie, glaube ich, auch über das N-Wort. Und dann erzählt es Gottschalk. Und das ist so richtig in der Zeit vorbei, diese Drecksgeschichte. Ist so schlimm. Ey, so eine witzige Geschichte eigentlich. Das ist eigentlich wirklich Realsatire. Ist eigentlich so, als wäre er so ein Andy Kaufman oder als wäre er so Sacha Baron Cohen. So. Als wäre er so ferngesteuert. Weil er erzählt eine Geschichte, wie er in Hollywood zu einer Halloween-Party eingeladen wurde. Also, da so
oh nein, er hat sich geblackfaced?
Ja, er hat, keine Ahnung, Jimi Hendrix oder so, hat er sich so verkleidet, hat sich quasi in Anführungsstrichen geblackfaced, also hat sich schwarz angemalt und so.
Yeah.
Kam dann da auf die Party und weißt du, was sein Winkel war bei dieser ganzen Story? Also, da war er unter diesen weißen Bankern als schwarz angemalter weißer Mann.
Hat er gesagt, dass es Banker waren? War das so?
Ja, hat er gesagt. Und dann hat er, weißt du, was er gesagt hat? Und dann hat er gesagt, ja, da habe ich erfahren, wie sich Schwarze fühlen. Also, da hat er sowas gesagt.
Spaß?
Ja, ich schwör, diesen Ausschnitt, den ich gesehen habe, das war für mich so Craziness. Also ich weiß nicht, was der Kontext ist. Das ist halt das Problem am Schnipsel.
Aber er hat sich auf der Halloween-Party diskriminiert gefühlt als Jimi Hendrix
weil er so angeschaut wurde. Er hat sich so, also quasi, er hat sich diskriminiert gefühlt, weil er geblackfaced hat. Also das.
Das ist ja voll der Meta, das ist ja eigentlich ein geiler Joke, dass du...
Ey, das ist ein richtig geiler Joke.
Dass du Diskriminierung erfährst.
Es gibt diese Folge von South Park.
Es gibt diese Folge.
Es gibt diese South Park-Folge. Also,
die sagen dann so N-Word Guy, that's the N-Word Guy.
Ja, genau.
Ja, weil er das N-Word gesagt hat.
N-Word Guy, genau.
Ja, und dann wird er sozusagen, dann wird die Person halt zu der neuen Minderheit, zu der diskriminierten Minderheit, als jemand, der so etwas getan hat. Genau, also sozusagen Thomas Gottschalk, damit die Leute wirklich nochmal verstehen, wurde diskriminiert, weil er jemand war, der der sich geblackfaced hat und das macht man nicht. Und dann hat er gesagt, dadurch habe ich erfahren, wie es ist, schwarz zu sein. Weil, ich habe echt komische Blicke abbekommen.
Ja, aber ich habe nur diese Schlipse
gesehen. Das ist eine Punchline. Das ist ja eigentlich nur.
Das ist eine richtige Punchline.
Ich glaube, das ist das Witzigste, was er je im Fernsehen gesagt hat.
Ja. Mutig. Nein, aber auf jeden Fall.
Speak your truth, Thomas.
Wie gesagt, ich habe nur einen Schnipsel gesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen diese komplette Wahrheit abbildet. Ich habe nur diesen Schnipsel gesehen. Und ich konnte es auch nicht glauben. Meint das gerade ernst? Weil ich dachte mir so, Alter, das ist ja richtig.
Aber ich meine jetzt, um das vollständig zu haben, ist es trotzdem noch gut, dass er das irgendwie erzählt. Ich meine, viele Leute, die sich geblackfaced haben in den 90ern oder noch vor ein paar Jahren, würden sich das mittlerweile nicht mehr trauen, öffentlich in der Kamera zu sagen. Und das ist ja eigentlich erstmal gut, wenn alle ohne Angst offen reden können. So. Ohne dass es direkt eine Strafverfolgung gibt, sondern so, erzählt doch mal alle, dir passiert nichts, was hast du getan, damit wir das Problem lösen können.
Dieses Konzept der Show, also ich muss mal die ganze Show sehen oder so.
Ich habe sie nicht gesehen, ne? Also ich habe gar keine. Ich habe nur einen Post gesehen von einem wütenden Ausländer, der meinte, was sollte das?
Auf jeden Fall, das war völlig absurd, weil die haben auch irgendwie über das Wort Zigeuner gesprochen so und dann haben die quasi mehr oder weniger abgestimmt, ob das ein schlimmes Wort ist oder so oder ob das gut oder schlecht ist, dass es Zigeunersoße, ob das verboten wurde. Und ich meine, das sind Leute, die kein bisschen betroffen sind, die dann darüber abstimmen. Und das ist das finde ich völlig absurd. Aber ich muss auch sagen, dass ich sozusagen diese Gegenseite komplett auch nicht mitgehe, dass Leute, dass nur Betroffene über gewisse Themen sprechen dürfen, weil die Gesellschaft auch nicht beschaffen. Also ich meine, du kannst ja ein Verständnis haben der Welt und du brauchst ja nicht jede Erfahrung die ganze Zeit gemacht zu haben, aber wenn es jetzt speziell um diese Erfahrung geht, ja, dann musst du jemand sein, der diese Erfahrung gemacht hat. Wenn es einfach nur um das Thema geht, dann kann quasi jeder eine Meinung dazu haben und eine gebildete oder ungebildete.
Und außerdem, was auch wirklich wichtig ist, was Leute auch mal wissen sollten, ist so, gerade bei diesen ganzen Political Correctness-Themen und so, müssen Leute einfach verstehen, dass es gibt jetzt irgendwie den Trend, es gibt viele woke Ausländer und die haben halt diese Meinung und dann ist es ja auch okay, das ist halt deren Meinung und viele von denen nutzen das für ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil oder Anerkennung oder so. Das gibt es, es macht nicht jeder, aber es macht ein bedeutender Anteil dieser Leute nutzt es für einen eigenen Vorteil. So. So, das gibt es, aber es sind keine empirischen Abstimmungen aus dem Blog, was denken alle Schwarzköpfe zu dem Thema, sondern es sind Einzelpersonen, die besonders laut sind und dann so, und dann der Eindruck entsteht, weil sie den Eindruck auch irgendwie schüren oder auf jeden Fall den nicht aktiv vermeiden, ist, dass sie für diese ganze Community sprechen. So als wären sie die Abgeordneten von allen Schwarzköpfen zum Beispiel oder allen Sinti und Roma und so. Und da muss man auch skeptisch sein. Einfach nur, es kann sein, dass in einigen Fällen die Meinung dieser Person eine riesige Unterstützung innerhalb der eigenen Community hat, aber in einigen Fällen auch nicht oder man weiß es nicht. Das sind keine empirischen Erhebungen von irgendwelchen Abstimmungsverhalten. Was sagen alle Schwarzköpfe in Deutschland zu dem Thema?
Aber
der Typ sagt
so weit
es jetzt.
Aber soweit muss Deutschland erstmal kommen, dass das Bild im Fernsehen oder die Show so divers sind, dass nicht jeder Ausländer, der da eingeladen wird oder was auch immer oder jede Minderheit eine bestimmte Meinung hat, sondern dass auch Minderheiten bestimmte Meinung vertreten dürfen.
Ja, aber genau, es wird dann immer so, der Jude, wir haben den
schon,
Juden
genau,
in der Show.
Ja, genau, der Jude, der Schwarze, der Moslem oder so.
Ja,
sag
doch mal,
falsch,
was denken
Das gibt es so in der Welt nicht, genau, sondern plötzlich bist du so Pressesprecher einer ganzen Nationalität. Oder
viele dieser Leute nehmen den Fame dann mit und nehmen das an. Und es ist ganz viel keine Ahnung, Selbstinszenierung bei nicht allen, aber bei einigen.
Ich habe gerade Angst, dass es gerade nochmal bei mir abbricht, weil komischerweise hat es, ist es bei mir immer um so bei 29 Minuten abgebrochen. Wir sind jetzt fast schon wieder da. Aber ja, ich weiß sozusagen nicht, ob das stimmt. Aber lass uns das über hier, lass uns das irgendwie in der nächsten Folge noch weiter besprechen. Auf jeden Fall hätte ich nie im Leben gedacht, dass Thomas Gottschalk irgendwann noch edgy werden würde, aber.
Stimmt, ey. Ja. Das haben wir so nicht kommen sehen. Okay. Ja gut, Alter, wir haben uns richtig durchgekämpft, muss ich sagen. Alter, Gratulation an uns beide. Also einfach, dass wir jedes Mal nochmal eine neue Aufnahme angefangen haben. Das ist jetzt
ja, das machen
Aufnahme.
Wir für euch. Das machen wir für das euch machen da wir draußen. Für euch. Also wir hätten nach einer Stunde aufhören können, aber hier, wir dachten, nee, die brauchen das Entertainment, die brauchen uns. Ja,
wir waren eigentlich vor einer Stunde fertig jetzt. Also,
ja,
also zeitlich. Es ist jetzt 18.51 Uhr und wir waren
deswegen,
vor einer Stunde.
Wenn es jetzt gleich bei mir abbricht, dann machst du die Abmoderation, aber solange ich noch kann, werde ich reden. Ich werde mir das Wort nicht nehmen lassen, Carus. Nicht von dir, nicht von meinem Mac.
lass dich nicht zum Schweigen bringen. Aber eigentlich wollte ich noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder zu lang wird. Aber du hattest, ich blicke da jetzt gerade nicht mehr durch, wir hatten ja dieses White Collar Crime gesagt mit GameStop. Und da finde ich, gehört ja noch dazu, das sind ja so Sachen, wo diese Hedgefonds und all diese Leute so im legalen Bereich sind. Aber es gibt ja noch diese ganz klassische Wirtschaftskriminalität. Cum-Ex ist ein Riesenbeispiel, wo einfach sozusagen Milliarden wirklich geklaut wurden vom Staat. Der Schaden ist viel, viel größer, als wenn irgendwie drei Kanaken irgendeine Goldmünze aus einem Museum klauen. Aber es ist nicht so eine geile Story. Es ist nicht so spektakulär. Und das ist irgendwie krass, wie wichtig irgendeine Emotionalisierung ist, Bilder und Menschen und irgendwelche so Eindrücke, irgendwas für die Sinne, als wenn irgendwelche Banker irgendwie auf die Tastatur klimpern, und das ist halt ein heftiger Dieb. Also es war einfach nur ein Raubzug, aber der ist halt so der absolut langweiligste, der möglich war.
Er war schon spektakulär, das muss man denen lassen. Also ich meine.
Ja, der war spektakulär, aber wie willst du es zeigen? Du zeigst dann einfach irgendwelche Tabs, also die dann offen sind.
Nee, oder? Ich meine, das war schon spektakulär, dieser Goldmünzraub. Das war
ja, genau, das ist halt so ein Beispiel für so, boah, das macht richtig Lärm und es ist richtig krass, oder wenn die im KDW irgendeine Aktion da haben oder irgendwas, oder jetzt in Dresden oder Leipzig, wo die auch irgendwie einen Schmuck, und das ist halt so filmreif. Aber es ist halt nichts im Gegensatz zu dem Schaden, die dann irgendwelche, sind dann auch, ich gehe mal davon aus, keine Clan-Mitglieder, die dann in diesen Banken sitzen, sondern halt
die dann traden und Hedgefonds machen.
Ja, das sind dann irgendwelche, eine andere Form von Kriminalität, die aber einfach so viel krasser ist, aber so langweilig. Und deswegen wollen die Leute einfach das Video anklicken, wo man irgendwelche Typen in Sturmmaske sieht, die irgendwelche Scheiben einbrechen, und nicht so, ich interessiere mich nicht für Politik, ja, irgendwelche Banker, ja, ist nicht bildreif. Es ist einfach es macht keine Schlagzeile so geil. Okay, also wir haben die Situation. Bei Daniel ist es wieder abgebrochen. Ich moderiere das hier alleine zu Ende. Ich dachte nicht, dass es wirklich wieder passiert, aber es ist tatsächlich einfach wieder passiert. Gut, das war die Folge heute mit etwas ungewöhnlich, viele technische Herausforderungen, würde ich sagen. Wir haben sie fast alle gemeistert oder alle gemeistert. Das war die Folge. Folgt Daniel Wolfson at Daniel Wolfson _ auf Instagram und mir at Carus Kalanta. Erzählt es Leuten, jeden Montag eine neue Folge, kauft den Carus Kalender. Und ich frage mich, ob es noch etwas gab, was zu erwähnen wäre. Nein, wahrscheinlich nicht. Und deswegen passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächsten Dienstag. Dienstag kommen die neuen Folgen raus. Bis nächsten Dienstag. Ciao.